Auch da nochmal kurz zu Adam und Eva. Ein Most kann gären oder gammeln. Der muss nicht zu Wein werden.
Gären oder gammeln.
Gären oder gammeln, so kann man sich das ganz einfach merken.
Blindflug. Ein Weinpodcast aus den Untiefen schwarzer Gläser.
Hallo Flo.
Hallo Felix.
Und cheers.
Cheers.
Ich überfalle dich hier gerade mal mit was.
Es wurde korabiniert.
Ja, das auch. Ganz offen weißes Glas mit Etikett steht da. Wir müssen mal was probieren, was ich noch nie in meinem Leben probiert habe. Und ich dachte, dann können wir das ja vielleicht gemeinsam machen.
Sehr gerne.
Steht hier, also Tarnisch Braunüberger Juffer Riesling Auslese 2001. Und
25 Jahre.
Ist aber sehr besonders an diesem Wein. Mal gucken, ob du drauf kommst. Hast du wahrscheinlich noch nie getrunken, deswegen kommst du wahrscheinlich auch nicht drauf. Aber deswegen trinken wir es, weil...
Ist extrem alterslos, ne?
Ja, witzig. Also, der Wein ist vor 4 Wochen neu verkorkt.
Ah, interessant.
Dabei auch ein bisschen aufgefrischt, sprich eine kleine Schwefelgabe. Ich habe noch nie einen Wein getrunken und ich wollte schon immer mal einen Wein trinken, der quasi... nach 25 Jahren nochmal wieder aufgefrischt wird. Alle 304 Flaschen, die da waren, aufgemacht. 4 hatten Kork, die dann weg. Und dann so ein bisschen aufgefrischt, neu verkorkt. Er hatte davon noch 300 Flaschen, hat die probiert und gesagt, das ist so jung, also der ist generell jung. Den verkorke ich jetzt neu nach 25 Jahren und bringe ihn in den Handel und gebe nochmal 25 Jahre Garantie, whatever that means. Und ja, man schmeckt den Schwefel.
Ja.
Finde ich. Aber was ich auch abgefahren finde, der Wein hat 2002 bei der Füllung 69 Milligramm freien Schwefel gehabt. Und davon waren gerade noch mal 25 über.
Interessant.
Das ist halt Süßwein, ne? Ja, man mal sehen. Also kann man nicht hochrechnen auf Weißwein oder häufig werden ja Weine jetzt mit 20 Milligramm freien gefüllt oder sowas. Ja, das hättest du da nicht machen dürfen. Dann wäre das oxidiert.
Ja.
Und ja, man schmeckt, aber es ist tatsächlich, es ist angenehm, sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, die hatten mir jetzt, oder Jörg hatte mir ein kleines Care-Paket geschickt. Und so richtig, du merkst, wer im Hause Tarnisch das Social Media macht. Petra hätte mir saubere Etiketten geschrieben. Er hat mir alles, was ich wissen soll, auf die Etiketten geschrieben, mit so einer Krakenhandschrift. Hier, auch besonders schön hier, steht ernsthaft mein erster Ortswein, weil es jetzt in dieser Ortswein gibt.
Ah ja, tatsächlich.
Den Schiefer. Ich habe so gedacht, so, ja, also so eine Insta-Story wäre interessant. Ich habe überlegt, ob ich ein Foto von Jörg nehme, bei der KI hochlade und sage, mach mal ein Schulkind raus und dann baue mal so eine Schultüte, das ist ja so in Flaschenform umgekehrt, und drücke ihm die so in der Hand mit dieser krakeligen Penela-Schrift. Mein erster Ortswein. Es wird es nicht geben, keine Sorge, aber ich fand das lustig. Aber weil wollte einfach nur wissen, wie ich den finde. Es war nicht irgendwie der Deal. Aber da ich dachte, dann, ich habe ihn vorhin extra nochmal angerufen, ob ihn das stört. Also, nee, man kann den tatsächlich kaufen für diejenigen, die jetzt 2001 geboren sind und schon einen Weinkeller haben und nicht wissen, was sie am 50. trinken sollen. Bordeaux 2001 ist ein eher klassischer Jahrgang, ja, sehr schön, aber 2051, ja,
schwierig.
Kostet 49 Euro, das geht aber gar nicht um die Werbung. Ich finde es einfach wirklich immer faszinierend, das mal zu probieren.
In 2001 in Deutschland war eher so okay, ne?
Als startete Jahrgang. Als Jahrhundertjahrgang.
Ja.
Galt
ganz, ganz lange richtig hoch und dann
super,
aber
war schon nach 4-5 Jahren, war schon klar, ist doch kein Jahrhundertjahrgang. Passt ganz gut zu dem Thema, was ich nachher habe, dass du den Wein vieles nicht von außen ansehen kannst. Also nicht mal, wenn der Witterungsverlauf super ist oder sowas. Haben manche Weine dann trotzdem irgendein Extrakt oder sonst was Problem. Ich glaube, wir müssen jetzt noch das Fenster zumachen. Jetzt sind die Kinder auf dem Spielplatz.
Kinder!
Na gut, wir können ja mal loswürfeln.
Ich habe einen. Ich überlege, ich glaube, ich habe schon einmal einen nachgeschwefelten Wein getrunken, aber
das war dann.
Nee, genau. Das war nämlich dann schon vor 2-3 Jahre nach der Neuverkorkung und nach Schwefelung. Da fiel das nicht mehr so auf. Aber das wirkt jetzt ja wirklich verjüngt.
Eine 3.
Eine 2.
Du holst Wein.
Ich hol Wein.
Mach das Fenster zu.
Na, die Katze ist mit drin und hört jetzt zu. Wir trinken Malvasia von dem Weingut Cati Ribot von Mallorca. 2024, 12%. Durchaus naturnah, ein bisschen nonkonformistisch produziert. Und ich bin mal gespannt, wie Felix den findet. Ich finde den total spannend. Kurz überlege, ob ich die großen Gläser nehmen soll. Aber ich glaube, die passen auch. Oh, Panisch hat mir sehr gut gefallen. Jetzt aus Versehen leer getrunken.
Ja, mal ein kleiner Schluck.
Bei dem Mann müssen wir uns jetzt aber ein bisschen umgewöhnen. Ein bisschen anders als Danisch. Cheers.
Cheers. Huch. Das riecht nicht nach Wein.
Gut. Wir starten. Wir kriegen ein neues Riesenweingut in Deutschland. Hast du gelesen?
Nee.
Prinz zu Lippe kauft das Schloss Stauffenberg. Und zum Schloss Stauffenberg gehört Markgraf von Baden. Der VDWP-Weingut.
Die haben fast alles schon zugemacht irgendwie. Und
dann haben relativ viel, sowas, ne? Oh, die haben relativ viel schon gerodet. Ich glaube, die haben mehr als die Hälfte gerodet. Irgendwie 60 Hektar in Baden. Und soweit ich es jetzt mich erinnere, gibt es jetzt noch 55 Hektar so am Bodensee eher, so bei Saarland und so. Und da Proschwitz ja schon ziemlich groß ist, also 90 Hektar haben die sicherlich. Jetzt nochmal 55 Hektar dazu. Da wird der aber mal schnell wahrscheinlich einer der drittgrößten Winzer in Deutschland, würde ich mal sagen. Ne? 140 Hektar?
Ja.
Das ist schon ordentlich.
Das ist eine Ansage.
Das ist mal eine Ansage. Das ist auch... Ich weiß jetzt gar nicht so genau, ob ich jetzt neidisch bin oder nicht, wenn man sagt, ich kaufe ihm mal ein Schloss und so Ländereien dazu und so.
Hat er das Schloss mitgekauft?
Ja, ja, hat alles erworben. Also Schloss Stauffenberg und die Ländereien und so. Und sein Sohn soll das jetzt machen.
Ja, der ist noch in der Ausbildung, der ist gerade fertig.
Und noch nicht ganz fertig, aber der war bei Weil und Rebholz. Und also der hat sich jetzt so ein paar Sachen angeschaut. Und ich glaube, der versteht schon auch was von Wein und der soll jetzt Markgraf von Baden zu neuen Höhen führen.
Abgefahren.
Ich muss zugeben, ich glaube, ich habe noch nie einen Wein von Markgraf von Baden getrunken. Ich noch nicht mal auf einer Verkostung.
Ich irgendwo mal auf einer Verkostung, aber das war alles nicht besonders.
Also ganz neue Höhen.
Fantastisch.
Muss man sich mal leisten können, ne? Mal eben so ein Schloss und.
In diesem Fall weiß ich das, weil, hatte ich erzählt, ne, dass ich mit ihm in Wiesbaden essen war. Und der hat das ja alles finanziert.
Ja.
Und er erzählte das, ich glaube, man darf das erzählen, weil er wusste ja, dass ich einen Podcast mache und so. Die Bank hat damals ja gesagt, wir finanzieren dir das nur, wenn du weiter unter das Unternehmensberater arbeitest. Und weil er da gute Umsätze gemacht hat, der war bei Roland Berger und war da ganz seniorig und ist, glaube ich, immer noch. Und dann kam die Bank irgendwann und hat ihm Sanierungsfälle gegeben, die musste er dann für die auch noch sanieren. Aber da gab es dann Beteiligung und so weiter. Da wurde dann richtig Geld verdient. Aber all dieses richtig Geld verdienen hat nicht dazu geführt, dass er jetzt schon schuldenfrei wäre mit Proschwitz. Das ist alles immer noch mit Belastungen versehen. Und jetzt das noch oben drauf. Also muss es ein wirklich guter Deal gewesen sein. Da kann man von ausgehen.
Davon kann man ausgehen. Also das denke ich auch. Ich finde das ja schön, dass so ein Traditionsbetrieb mit Schloss und so, dass das jetzt nicht komplett der Rodung dahergeht, sondern dass so ein bisschen da erhalten bleibt. Also das,
ja, und das ist dann eben auch in Händefeld, der ist ja völlig ohne Dünkel. Also das passt ja super.
Finde ich auch. Jetzt können wir gespannt sein.
Ja.
Du hast ein cooles Spiel mit uns gespielt. Und zwar hast du das ist ein Spiel, das kann man nur euch wärmsten ans Herz legen, ihr lieben Hörerinnen
und Hörer. Wir müssen mehr spielen.
Wir müssen mehr spielen. Pubquiz hast du nicht gesehen. Ich habe jetzt gesehen, dass Neukölln Grand Cru, die rufen auch zum Pubquiz auf mit Blind Tasting und so. Finde ich eine super Idee. Wir müssen ein bisschen mehr spielen. Ein bisschen mehr Lockerheit muss damit rein.
Ja.
Das ist ganz wichtig. Nicht so steif alles. Ein bisschen ein Spiel dabei. Du hast uns hier Schaumweine eingeschenkt. Das wolltest du schon ganz lange mal machen. Und hast uns immer Kategorien gegeben. Und die mussten wir zuordnen. Und das Besondere war auch, wir hatten die Weine auch unterschiedlich im Glas. Also mein Wein 1 war nicht der Wein von Sascha zum Beispiel.
Genau. Ich habe einen Einschenkplan gemacht.
Ziemlich professionell, muss man sagen. Christoph war auch noch mit dabei. Das heißt, drei haben ganz blind getrunken und bei dir haben wir zumindest die Gläser ein bisschen durcheinander gemacht. Also du hast so halb blind getrunken. Du
genau, ich wusste halt, was alles ist. Das, ja. Deswegen musste ich quasi nur die erste Bestimmung machen, weil alle weiteren Analysewerte kannte ich ja dann, je nachdem, wenn ich gesagt habe, das ist der, dann war klar, was der Rest dann sein würde an Analysewerten.
Und dann mussten wir zuordnen. Ich muss mal auf mein Foto der Schande gucken.
Vielleicht ganz kurz, damit das auch wirklich spielerisch wird, haben wir es so gemacht. Erstmal habt ihr verkostet und habt für euch die Reihenfolge, wie ihr sie mögt, festgelegt. Genau. Weil man das ja alles immer noch umteilen konnte, so nachdem, je nach lustig. Und erst danach, nachdem ihr das alles verkostet und bewertet für euch hattet, konntet ihr euch dann dem Was widmen. Weil wenn man gleichzeitig versucht herauszufinden, weil, wie man es findet und was es ist, das geht immer schief.
Das fand ich auch total super, wir haben erst vier Zettel bekommen mit 1, 2, 3, 4 und dann konnten wir hinlegen, okay, welchen Wein magst du am liebsten, welchen von den vier jetzt am wenigsten. Und das konnte man immer noch verändern. Nach der Phase, was finden wir am besten kam, was ist der Blanc de Noir, was ist der Blanc de Blanc, was ist die Traditionscuvée und was ist der Rosé. Und wir wussten, es ist dreimal Champagner und einmal Pirat.
Das habt ihr aber erst im vierten Durchgang bekommen.
Genau, das war erst später. Am Anfang wussten wir es noch nicht. Am Anfang wussten wir nur, es sind vier Schaumweine.
Genau.
Und schon bei der Kategorie war etwas total spannend. Drei, und zwar Christoph, Sascha und ich, haben alle einen weißen Blanc de Blanc als Rosé getrunken.
Ja, obwohl ihr euch nicht gegenseitig beeinflussen konntet, weil ihr ihn in unterschiedlichen Gläsern hattet.
Wir haben alle drei gesagt, das muss der Rosé sein. Und wir haben den Blanc de Blanc bis zum Schluss als Rosé getrunken. Wir haben das auch nicht geändert.
Und ich habe als einzigen Wein den Blanc de Blanc richtig erkannt, aber aus anderen Parametern.
Das glaube ich sofort.
Und deswegen lag ich dann beim Rosé immer noch schief. Ich habe also auch den Rosé nicht im schwarzen Glas erkannt.
Das ist spannend. Jetzt muss man sagen, das löse ich jetzt schon mal auf, der Rosé war Krug. Und das war schon ein sehr zurückhaltender Rosé, möchte ich es jetzt mal nennen. Also so von der Fruchtaromatik her und so. Es ist jetzt so nicht den Rosé, den man im Kopf hatte. Aber das ist spannend.
Ihr sagtet, dass der Rosé ein Leckerli wird und ausgerechnet der Weiße von Krug ist ja eigentlich immer ein Leckerli. Das ist immer und ausgerechnet der Rosé ist häufig, ich habe vier oder fünf getrunken, so viel also nicht, ist gerne mal ein ziemlicher Säuerling.
Ja.
Der war ganz schön sauer. Ich fand den sehr sauer, den Krug Rosé. Obwohl er dann eben Brut war und wir hatten noch einen extra Brut und Brut Natur. Hätte man jetzt so gedacht. Das sticht so raus, aber der war trotzdem sauer. Und dadurch ist keiner auf die Idee gekommen, dass es der Rosé sein könnte. Obwohl er 11% Rotwein, also das war noch dazu. Ich habe keinen Sanier genommen, weil das ist ja noch schwerer. Es war wirklich mit 11% Rotwein und ich sag mal, das Minimum für die Färbung sind 10. Also es ist auch nicht an der Unterkante oder so. Zwischen 10 und 15 wird in der Regel genommen. Der ist mit 11 da komplett im Mittelfeld. Das hätte man gedacht. Aber diese eingebildeten Gerbstoffe, ich schmecke da so ein bisschen Tannin von dem Rotwein. Schwarzes Glas.
Und ich habe sogar so beim Ausspucken geschielt. Man sieht es auch nicht. Nee. Also man kann es auch nicht sehen. Ich habe immer so ein bisschen geschielt, so beim Ausspucken. Oh, ist das der Rosé und so? Keine Chance.
Schwarzer Spucknapf.
Schwarzer Spucknapf. So, danach kam der Zuckergrad zuordnen. Brut Natur, Extra Brut, Brut und Brut. Da war ich noch ganz okay. Ja, also ich habe die beiden Bruts erkannt. Und ich habe den Brut Natur und den Extra Brut. Die habe ich verwechselt. Das finde ich nicht so tragisch. Damit kann ich leben.
Ja, der Brut hatte 10, die hatten 10 und 7. Ja. 7 ist ja so ähnlich wie Extra Brut. Allerdings hatte der Extra Brut 3. Also wir hatten wirklich 0, dann 3, 7 und 10.
Dann kam die Auflösung, okay, es gibt dreimal Champagner, einmal nicht Champagner. Und da habe ich 2 richtig getroffen, was aber auch nicht so schwer ist, wenn man nur einen...
Ja, musst 2 richtig treffen.
2 musst du ja richtig treffen.
Heißt nichts.
Also, das heißt, die zählen eigentlich in der Endpunktevergabe auch
eigentlich nicht. Genau. Also keiner hat den Nicht-Champagner als Nicht-Champagner identifiziert, interessanterweise.
Und das war Anna Maria Clementi von Caldebosco.
Von Caldebosco, Franciacorta, der war Brut Natur.
Ja, und ich habe den auch nicht als Nicht-Champagner getrunken. Ich habe den Rosé als Nicht-Champagner getrunken, der Blanc de Blanc war. Und der von Teitigern kam.
Das war der Comte.
Der
2008 in bestechender Form. Mhm. Ein wahnsinnig guter Wein.
Gute Flasche. Und dann wurde es ein bisschen bitter. Dann kam die Hefemonate, also wie lange auf der Hefe. Da war ich ziemlich falsch. Dann kam der Basiswein. 2016 Basisjahrgang, genau. 2016, 2013, 2018, 2014, da war ich auch echt richtig mies. Und dann kam noch eine Zusatzbonusrunde, was den Preis anbelangt. Jo.
So. Genau, wir hatten 50, 150, 250 und 350. Die echten Preise waren 50, 120, 180 und 350. Interessanterweise hat, ich glaube, von den dreien, die jetzt komplett blind getrunken haben, ich glaube, Sascha hat eine Rebsorte-Geschichte richtig. Und sowohl Christopher als auch du keinen. Also das heißt also Blonde Noir, so von 12 Tipps, 11 falsch. Das ist noch nicht mal im Zufallsbereich. Das ist sozusagen, also beim Zufallsbereich hätte man gedacht, so 3-4 richtige Treffer oder sowas war ein richtiger Treffer. Also ist damit natürlich auch im Zufallsbereich. Aber das ist das, was ich immer sage und was immer alle sagen. Also ihr sagt das auch, weil wir das hier, wir sind hier ja auch im Podcast bei der Sache immer völlig falsch. Wir halten alle Blonde Blancs für Blonde Noirs und umgekehrt. Ja, Aprikose ist Blonde Noir.
Genau. Ja, genau. Wir haben alle den Comte als Rosé getrunken.
Ja.
Und wenn du mich vorher gefragt hättest, was schaffst du auf jeden Fall? Ich dachte, okay, den Rosé schaffe ich auf jeden Fall. Das kriege ich auf jeden Fall hin.
Ja.
Und dann noch den Zuckergrad.
Ja.
Aber den Rosé, den erkenne ich. Naja, von Komm, wegen, ey.
10 Jahre auf der Hefe. Aber Basis 2008, mit anderen Worten schon auch 5 Jahre degorgiert, noch länger, das heißt 2019 degorgiert, also 7 Jahre ja. degorgiert, 10 Gramm Restzucker, eine richtig schöne Karamellnote hat sich da gebildet nach dem Degorgement, ganz, ganz weich und schön, aber eine tolle, schöne Säure, 2008 hatte diese tolle Säure, mega Wein, wir haben den schon oft getrunken, Sascha und ich waren ja auch zusammen auf dem Gut und das war die beste Flasche zusammen mit der, die wir auf dem Gut probiert haben. Ich habe viel gelesen darüber. Es gibt immer wieder Geschichten von schwachen Flaschen und so weiter. Mm, also es gibt offensichtlich Varianzen da. Das war wirklich eine tolle Flasche.
Es ist schon lustig, dass wir alle drei den aufgrund seiner Anmutung sofort zum Rosé gepackt haben. Mm. Obwohl es ja eigentlich Blödsinn ist, weil es war im Nachhinein durchaus zu erkennen, warum er so schmeckt, wie er schmeckt.
Ja.
Und es ist auch klar, dass du ihn erkannt hast, weil er ein sehr eigenständiges Profil hatten. Und blind, weil die anderen eher so ein bisschen karg und zurückhaltend waren, waren wir so, ah ja, okay, das muss der Rosé sein, weil der ist am süßesten und am karamelligsten, am geschmeidigsten und so, das kann nur der Rosé sein. So ein Quatsch eigentlich, ne?
Ja.
Und dann denkst du dir, okay, das ist wirklich Schaumwein im schwarzen Glas, ist das Allerschwierigste.
Ja. Also, liebe Hörer, ich kann euch nur empfehlen, es gibt auch Situationen, also ich habe auch im Freundeskreis ein, zwei Menschen, die ich zu sowas nicht einladen würde, weil die sofort extrem kompetitiv werden.
Ja.
Ja, das ist dann schwierig. Die drei haben sich hier hingesetzt, haben die schwarzen Gläser gesehen, haben probiert, wussten, das wird schwierig, dann habe ich ausgeteilt, Blonde Blanc und so, dann haben die nur noch gelacht. Die haben einfach erstmal alle drei gelacht, ja, und hatten die Erwartung, dass sie gar nichts richtig haben. Und haben sich über jeden Punkt gefreut, den sie gemacht haben. Es waren ja auch nicht so viele. Und dann haben wir unheimlich Spaß gehabt. Und man kann das mit so vielen Sachen machen. Man kann das mit Chardonnays machen aus verschiedenen Regionen. Man kann das mit Rieslingen verschiedene Qualitätsstufen machen.
Ja.
Ortswein, erste Lage, großes Gewächs. Und so. Man kann das mit allen möglichen Sachen machen aus dem schwarzen Glas, wenn man keine schwarzen Gläser hat. Manche Sachen, wie zum Beispiel so eine Rieslingkiste, kannst du wahrscheinlich auch mit durchsichtigen Gläsern machen. Es macht Spaß. Es ist eine Weinprobe, bei der man 40, 45 Minuten hochkonzentriert ist und danach kann man mit Vergnügen offen nachprobieren und austrinken und hat einen wunderbaren Abend ohne. Das kann man auch zum Beispiel machen, wenn man noch die besseren Hälften mit dabei hat und die wollen nicht den ganzen Abend über Wein reden oder sowas, ne? Dass man einfach nochmal so intensiv sowas durchzieht und es hat auch, macht auch Spaß für diejenigen, die sich nur so ein bisschen für Wein interessieren.
Ich fand super. Ich hatte so einen Hänger mit Grundjahrgang und Hefelager, weil das ja Quatsch ist, das hat ja überhaupt keinen Einfluss darauf, wenn du einen 2,8er Basisjahrgang hast, wie lange der dann auf der Hefe liegt. Also das ist ja völlig unbenommen, aber weil du ja dann die Flaschenreife danach hast. Und das habe ich aber so in der Stresssituation des Spieles so ein bisschen durcheinander geworfen, dass du dachtest, okay, der mit dem ältesten Grundjahrgang muss auch das längste Hefelager haben. Das ist ja Quatsch.
Nee, genau. Der 14er, also die Basis 14 für den Rosé. Wir haben nicht den aktuellen Rosé gehabt, sondern den drittletzten, glaube ich. Ne? Ach, der ist, glaube ich, 16 oder 17. Und der ist ja nur, der war sogar dann noch ein bisschen kürzer, weil, glaube ich, nur 7 Jahre auf der Hefe lag. Oder sogar nur 6. Und sonst liegen die auf 7. Und der Anna Maria Clementi ist halt ziemlich lang. Der war noch relativ frisch degorgiert. Und der Jules Bonnet, den ich als 50 Euro dabei hatte, der ist halt krass, weil der 124 Monate auf der Hefe gelegen hat. Das ist halt Basis 13, aber der ist erst 2025 degorgiert worden. Da hat er also auch die kürzeste Zeit nach dem Degorgement, um noch so ein bisschen Molligkeit aufzubauen. Deswegen war der auch ein bisschen der härteste und ist dann auch letzter geworden. Das ist, kann man, glaube ich, so sagen. Da waren wir, glaube ich, sogar einstimmig, was ja auch in Ordnung ist mit den 50 Euro und so weiter. Das ist ja, ne, kostet, der nächste kostet anderthalb mal so viel und der teuerste kostet siebenmal so viel.
Und es ist auch irgendwie bei mir, das habe ich mir dann zum Schluss gedacht, auch klar, dass ich den zu Brüttner Tür gesteckt habe, weil der durch das späte Degorgement einfach noch nicht so diese Flaschenreife hatte, um das so ein bisschen einzufangen. Deswegen war ich damit eigentlich ganz fein. Alles andere war eine krachende Niederlage. Kann man nicht anders sagen. Wir haben noch eine lustige Probe gemacht, und zwar haben wir 22er Bordeaux getrunken.
Jawohl.
In lustiger Runde. Das war für mich und ich glaube für dich auch eine Probe, auf die ich mich wahnsinnig gefreut habe, weil ich noch nie Bordeaux in so einer Breite in 4-5 Jahre nach Ernte getrunken habe. Mhm. Also so an dieser Grenze zu, wo immer alle sagen, okay, jetzt gehen die in die Verschlussphase, ja, und dann tauchen die alle ab und so. Das wollte ich mal für mich probieren. Das fand ich sehr, sehr spannend.
Großartige Probe.
Ganz, ganz groß. Ich habe
einen Blogbeitrag darüber geschrieben, falls euch interessiert. Wir haben auch das große Glück gehabt, dass wir wirklich ein bisschen von oben eingestiegen sind in das Thema. Ich habe solche Sachen schon gemacht bei dem Union de Grand Cru de Bordeaux Tasting auf der Probein zweimal oder so. Die sind dann teilweise ganz jung, die Arrivage, aber die haben häufig auch noch einen etwas älteren, also in letzter Zeit, 17 und 18 hatten die jetzt dabei in diesem Jahr. Aber wir haben ja wirklich, es war ein Bouton dabei, es war Lafitte dabei, es war Lafleur dabei, Leo das Casque, Leo Barton,
Montrose.
Und noch einiges anderes. War toll.
Ich habe auch gelernt, dass zwei neue gehypte Bordeaux dabei waren, die mir jetzt gerade nicht mehr einfallen. Sonst musste
einem war Le Carme Aubryon.
Genau, Le Carme Aubryon.
Das war erschütternd.
Das fand ich auch, habe ich überhaupt nicht verstanden, warum das so...
Und da saßen alle. Da saßen alle und sagen, wieso hat der Wein 100 Punkte? Das sind doch sowas wie 91, 92.
Genau, Le Carme Aubryon. Und was war denn der zweite? Das fällt mir gerade nicht mehr ein. Ist wurscht. Sonst lest noch mal einen Blogbeitrag nach. Das fand ich schon spannend. Und ich fand es auch wirklich interessant, wie viele Weine 100 Punkte hatten. Und wie sehr da doch die Meinungen bei uns auseinandergingen. Und man sich wirklich gefragt hat, okay, krass, warum hat das 100 Punkte? Das ist ein guter Wein, aber da sind doch Hitzenoten drin, da ist doch Blaubeere drin.
Ja.
Wie kann das 100 Punkte haben? Und da habe ich mir gedacht, Mist, dass ich nicht Zeitreisen kann. Und jetzt noch mal in die En-Primaire-Probe, um zu gucken, wie hat das am Anfang geschmeckt, dass die Leute dafür 100 Punkte geben?
Ja, das wäre sehr interessant. Auf jeden Fall in den Noten, in den Verkostungsnotizen steht nichts von Blaubeere und von Hitzenoten und von balsamischen Noten und so. Das muss also wirklich so sein, dass diese Weine, wenn sie da frisch hingestellt werden, nochmal ganz anders schmecken als jetzt, was den Wert von Primärnotizen natürlich dann sehr in Zweifel zieht oder zur Disposition stellt. Parker hat ja immer damit richtig gelegen, aber nun gibt es eben auch Menschen, oder selbst, also ich denke auch, dass diese Klimawandelgeschichte diese sehr viel reiferen Noten auch ganz andere reife Verläufe bringen, und vielleicht würde Parker heute auch nicht mehr so richtig liegen. Also mit 2,9 Lacker ja schon und mit 2,10 Lacker schon nicht mehr so richtig und 2,5 und so. Also diese warmen Noten gehören jetzt nicht zu seinen Sternstunden, was die Bewertung angeht. Aber vielleicht ist das einfach vorbei.
Ja, das ist gut möglich. Und vielleicht, das ist ja auch was mich so ein bisschen bei dieser Probe so im Nachhinein umgetrieben hat. Vielleicht stimmt auch diese Vorstellung von der Sicht auf Bordeaux nicht mehr, dass sie in diese absolute Verschlussphase gehen. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass da Weine dabei waren, die niemals in diese Verschlussphase gehen.
Gleichzeitig gab es auch ein, zwei Weine, bei denen ich dachte, die sind schon auf dem Weg dahin. Ich glaube, es war wie, Certain.
Ja, Certain auf jeden Fall.
Und ich glaube auch Leo Las Casque. Leo Las Casque war auch so, wo du sagtest, nach hinten raus macht er zu.
Ja.
Also zeigt vorne Anlagen, die eigentlich zeigen, dass das kann nicht, der ist nicht kurz oder so. Dafür ist er zu gut im Antrunk und so. Ne? Da passiert zu viel als das. Aber nach hinten schließt sich das dann alles mit so austrocknendem Tannin zusammen. Da wäre ich der Meinung, dass man wahrscheinlich den jetzt erstmal ein paar Jahre weglegt. Aber man muss sie eben auch nicht mehr 100 Jahre weglegen. Das siehst du, wenn du jetzt ein paar 2010er oder 2009er aufmachst. Das ist, wir haben immer noch unser Lieblingsbeispiel. Lafitte, der eine wunderbare erste Trinkreife zeigt. Und da hätte man früher gesagt, nein, den kannst du jetzt für 20 Jahre weglegen. Nee,
glaube ich auch nicht.
Nur gerade mal 10 oder sowas.
Genau, und dann macht das auch Spaß. Also auf jeden Fall. Das war sehr schön. Es war auch eine coole Runde und so. Das hat echt Freude gemacht. Und es wurde diskutiert. Weine wurden auch wirklich unterschiedlich gesehen. Ich glaube, das ist auch so diese Frage der Hitzenote. Also gerade so dieses blaubeerige, balsamische, das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen eine Geschmackssache. Also es gibt Menschen, die stört das nicht so. Uns zum Beispiel beide stört es ein bisschen mehr. Ja. Das ist so, dann darüber kann man sich ja dann herrlich unterhalten und streiten. Ne?
Und es sind auch wieder Leute dabei gewesen, denen es darum geht, einen schönen Abend mit gutem Wein zu haben. Und dann bedient das natürlich auch. Denn diese balsamischen Noten signalisieren ja auch eine gewisse Trinkreife.
Genau.
Und diese Weine haben alle ein so feines Tannin, dass selbst wenn dann von noch sehr viel da ist, das haben wir gemerkt, als wir dann einen, sagen wir wenigstens mal, Preispiraten dabei hatten, mit Peugeot, der einfach sehr viel gröber im Tannin war.
Ja,
das war auch eine ganz andere Welt. Man toller Wein immer noch, aber es war eine ganz andere Welt. Und dann merkst du auch, okay, den darfst du jetzt nicht trinken. Da musst du wirklich noch 10 Jahre warten.
Ja.
Die anderen. Aber ich glaube, dass wir uns bei 2 Weinen einig waren, dass wir überhaupt nicht verstanden haben, warum das so hoch bewertet ist. Das andere war La Fleur.
Ja.
Das bitter ist bei einem Wein, der 1.000 Euro kostet.
Ja, auf jeden Fall.
Also das waren 92 Punkte, wenn es hochkommt.
Also an dem Abend in der Verkostung auf jeden Fall.
Ja.
92 Punkte ist aber auch schon maximal gewesen. Und da waren sich auch alle am Tisch einig.
Ja, das waren im Prinzip die beiden Schlusslichter, ja. Carmaux Brion und Lafleur waren die Schlusslichter, ja, über eine Gruppe von 12 Leuten. Es gab auch dann wieder vereinzelte Sachen, wo jemand was besonders gut fand oder nicht so gut fand. Es gab einen kontroversen Ponte Canet, der mir sehr gut gefallen hat, wo jemand anders sagte, ich mochte den überhaupt nicht. Und das, aber ich verstehe warum. Und
ja.
Also das war eben auch eine Runde ohne jeden Wettbewerb. Das war sehr angenehm, hat da sehr zivilisiert diskutiert.
Das war wirklich schön. Noch eine Sache und dann bin ich durch. Es fällt mir dieses Jahr mal wieder schwer, Riesling zu trinken. Und ich sage auch warum. Ich habe manchmal Angst, an meine GGs zu gehen und die zu trinken, aufgrund der Enttäuschungsgefahr. Und ich war bei einem Kumpel von uns, bei Philipp, und wir haben ein bisschen Wein getrunken. Ich habe Schaumwein mitgebracht, der war super. Und dann hat Philipp Flaschen aufgemacht, blind. Das erste, was wir getrunken haben, Kastanienbusch Rebholz 2015. Mhm. Das war Tropi Frutti Pina Colada pur. Das war wirklich hart zu trinken. Dann hat Philipp sich auf den Weg gemacht und hat gesagt, okay, wir bleiben bei 2015. Mhm. Dann hat er aufgemacht, Lorcha Pfaffenwies, erste Lage von Kessler. Auch echt viel Frucht, viel. 2015, auch warmes Jahr.
Unbedingt.
Also es war wirklich so das volle Brett. Und mit beiden Weinen waren wir wirklich so, das war.
Aber
das war schwierig.
Was hattest du denn damals mitgebracht? Hattest du 16 mitgebracht?
16.
Ah, okay. Weil
und 16 war so.
Aber sagen wir ehrlich, Kastanienbusch ist ein absolutes Achterbahn-GG. Ich habe schon so schwierige Kastanienbusch-GGs getrunken und schon so große. Also ist jetzt, wenn ich jetzt jemanden kaufberaten sollte, würde ich immer sagen, für dieses GG übernehme ich keine Verantwortung.
Genau, da musst du selber klarkommen. Saumagen von Rings hat uns dann gerettet. Sind wir auf Rot umgesprengt, auf 15, das war richtig gut. Und das ist auch cool, finde ich, wenn man schon mal so, das wollte ich als Appell noch mit raushauen, wenn man schon mal einen Keller hat wie wir, ne, wir sind ja sowieso alle bescheuert und haben alle viel zu viel Wein da drin stehen und so und das ist grausam. Und du machst so einen Wein auf und er zeigt überhaupt nicht, dann mach ihn wieder zu und stell ihn weg, mach einen anderen auf.
Mhm.
Dann kannst du am nächsten Tag immer noch nachprobieren, vielleicht am zweiten Tag oder so. Aber lass dich nicht davon leiten, oh, jetzt habe ich einen Kastanienbusch von Rebholz aufgemacht, das muss ich jetzt zu Ende trinken und so. Sondern probier vielleicht ein zweites Glas, mach es wieder zu, stell es weg, probier es in 2 Tagen, am nächsten Tag, was weiß ich, und nimm 9. Also,
ja.
Wir haben doch alle genug im Keller liegen. Ich habe da mal spaßeshalber mit Philipp geschaut, es war natürlich ein Wurzeltag. Also, es hat nur daran gelegen.
Ja, genau.
Der Mond war abnehmend, hauptsächlich im Stier. Das ist ein Wurzeltag, also für Wein nicht geeignet.
Wann war das?
Am 12. Juni.
Das ist
Freitag.
Das war am Freitag.
Ja.
Freitag habe ich irgendwas besonders Gutes getrunken, bin ich mir sicher.
Nein, das kann gar nicht sein. Das ist unmöglich. Ich habe aber nachgelesen, es ist ein guter Termin, um Zehennägel zu schneiden. Ah. Weil das gibt es auch so, für allen möglichen Kram, was man davon ablesen kann. Gibt es auch für einen Zahnarzt, wann man zum Zahnarzt gehen soll und sowas. Das ist wirklich richtig hart bescheuert. Sehr schön. So, jetzt habe ich dich ein bisschen gefordert hier mit dem Wein.
Ja, weißt du, wonach der riecht? Der riecht extrem nach Leberwurst.
Ah, spannend, ja, ein bisschen.
Ne? Also wenn man das einmal drin
was hat. Kräutig, kommt, was Kräutriges und dann so ein bisschen kann ich da
dieses Leberwurst. So ein Mürberfleischton. Krass. Krass, wirklich.
Aber eine feine Leberwurst.
Ja,
nicht,
ja.
Nicht grobe Pfälzer.
Nein, als hättest du nur so kleinen, als wäre da irgendwo so ein kleiner Schmierklecks Leberwurst im Glas innen sozusagen.
Also ja,
nicht die volle Breitseite, aber er riecht das schon trotzdem krass. Ich mag den Wein, die Nase finde ich etwas, die trägt nichts bei zu diesem Eindruck.
Ja.
Ja, sie stört es auch nicht so riesig, aber die Nase hat tatsächlich gar nichts beizutragen, weil er nicht wirklich so richtig doll nach Wein riecht. Er gibt da auch keinerlei Hinweise, was er ist in der Nase. Er hat eine fordernde, austrocknende Phenolik nach hinten raus.
Ja.
Und das ist der Grund, warum ich jetzt nicht nachschenken würde, obwohl ich dem Wein eine gewisse Klasse attestiere und glaube, dass das auch noch wird. Manchmal, man weiß auch nicht, ist das vielleicht auch Schwefel. Ja, also wenn er jetzt ganz jung ist, Schwefel schmeckt auch so. Also es war jetzt beim Tarnisch vielleicht so, aber ich kenne das aus dieser Gourmillot-Zeit. Wenn du so ganz junge Eintraubenbetriebe, die es da noch so richtig, die noch viel hilft, viel machen und so weiter, probierst und am Abend sagt die Zunge, bitte gib mir eine Kugel Vanilleeis. Das hilft dann immer ein bisschen. Ja? Und so fühlt sich meine Zunge auch gerade so ein bisschen an. Das kann aber auch Tannin bzw. Gerbstoff sein. Auf jeden Fall ist da einiges, was die Zunge strapaziert. Und deswegen glaube ich, dass wir ihn zur Unzeit trinken, viel zu früh. Und glaube, dass man den bestimmt, bin ja kein Fan von großen Zahlen, bestimmt 3 Jahre weglegen sollte.
Da bin ich bei dir, das glaube ich auch.
Vom Gewicht her und Druck und so weiter sehe ich ihn auch eher so in einem Bereich Ortswein erste Lage. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt ein GG haben, dass man 10 Jahre weglegen sollte, sondern ich glaube, dass wir einen gut strukturierten Wein haben, der nach hinten raus ein bisschen geizig ist, weil dieser Gerbstoff kommt, der vorne raus nicht so super durchstartet, weil die Nase einen auf nichts vorbereitet.
Ne? Ja, ja, genau.
Und im Mittelbau ist er tatsächlich sehr schön. Da hat er so eine gewisse saftige Art, ist so ein bisschen in so einer Kernobstwelt unterwegs, etwas reifer. Es geht fast in Richtung Boskop, aber auf jeden Fall so ein reifer Granny Smith oder sowas. Nicht zu süß, nicht plump, nicht so ein Extraktmonster. Er könnte fast ein bisschen mehr Schmelz haben, so Glycerinschmelz oder sowas, aber das ist, wie gesagt, weil er im Moment so ein bisschen rau ist. Ich bin mir nicht sicher, ob ich nicht in 3 Jahren sage, es ist gerade gut, dass er es nicht hat, weil er wahrscheinlich glaube ich, dass er üppiger werden wird. Sowohl in der Textur, also ein bisschen öliger oder sowas, als auch in der Aromatik. Ich habe lange mit mir gerungen, ob ich das als Riesling trinken will. Und habe dann beschlossen, dass ich es mache. Ich trinke das als Riesling.
Finde ich super.
Und
ist kein Riesling, aber ich finde die Idee richtig gut.
Und ich bin in Deutschland. Bin ich wirklich in Deutschland? Weil es ja in der Säure ist ja nicht so hoch und ich müsste überlegen, welches Jahr das ist. 25 ist ein bisschen expressiver, hat ein bisschen mehr Bums, glaube ich. 24 sind wir natürlich dann auch wieder etwas heterogener unterwegs. Aber ich sag mal Deutschland und ich sag mal so 23 oder 24.
Okay. Ich finde, du hast den Wein ganz hervorragend beschrieben.
Mhm.
Finde ich ganz toll. Ich habe den da wirklich wiedergefunden. Man darf dich auch mal loben.
Mhm. Gerne, mehr davon. Eine Burgunderflasche.
Wir trinken Malvasia,
ja, okay.
Aber von Mallorca. Und ich finde, den kann man auf jeden Fall als Riesling trinken. Ja. Ich habe Folgendes gemacht. Ich hatte eigentlich für diese Folge bei 1-2 Weingütern angefragt für einen Wein. Die haben aber alle nicht geantwortet. Warum auch immer. Ist auch wurscht. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was für einen Wein nehme ich. Und dann habe ich mir gedacht, wir schimpfen ja alle über die Krise und so und Wein und ist alles so schwierig. Ich fahre mal wieder zu einem Fachhändler. Und dann bin ich zu Vinikultur gefahren, weil da war ich ganz lange nicht mehr.
Mhm.
Und habe mich von denen beraten lassen. Es war total nett. Es war so nett. Ganz coole Beratung. Und ich habe 2-3 Sachen mitgenommen. Unter anderem auch den Malvasia, weil ich mir dachte, jetzt kommt der Sommer. Vielleicht fährt der ein oder andere Hörer oder Hörerin nach Mallorca, um da seinen Sommerurlaub zu verbringen und braucht mal noch einen Tipp für ein Weingut, was jetzt nicht 4 Kilos ist,
ja,
oder was anderes. Ein Mensch, der früher bei 4 Kilos gearbeitet hat, Elio Sedo, der macht diesen Wein auf der Quinta Cati y Ribot und das ist Nordwesten von Mallorca.
Ja.
Die sind nicht so groß, 14 Hektar, aber machen viel autochthonen Kram. Unter anderem auch Malvasia, das gibt es auf Mallorca traditionell.
Also man muss dazu sagen, Malvasia ist keine Rebsorte, sondern eine Rebsortenfamilie. Es gibt wahrscheinlich so um die 100 oder also mindestens 50 Rebsorten in Europa, die den Namen Malvasia tragen.
Ja, ist richtig.
Malvasia wird im Penedès zu süßen Cava verarbeitet, in Italien zu gesprieteten Süßweinen und im Rest der Welt auch noch zu allen möglichen trockenen Weinen. In Deutschland war das eine Zeit lang sogar ein Gattungsbegriff. Jeder, der die Buddenbrooks gelesen hat, weiß, dass man nach dem Lübecker Rotsporn noch den Malvasia aus dem Keller holte und so weiter. Und deswegen ist das immer nicht so ganz einfach zu sagen, was jetzt wirklich die Rebsorte in dem Sinne ist. 12 Alkohol, das kommt mit dem, er hat nicht so viel Extrakt und so weiter, das, so übersetzt sich das. Die austrocknenden Gerbstoffe sind wahrscheinlich tatsächlich austrocknende Gerbstoffe. Ich nehme an, dass wir hier mit ein bisschen Maischestandzeit gearbeitet haben, weil der Wein im Zweifelsfall nicht so viel Säure hat, weil es da ziemlich warm ist.
Ja, auf jeden Fall.
Schön. Gefällt mir. Was kostet sowas?
Um die 20 Euro, 20, 24.
Kann man machen. So,
kann man machen.
Finde ich gut. Dankeschön. Oh, er hat die Tür zugemacht, ne? Hm, da war noch eine Katze drin.
Oh, oh.
So was.
Hat sie randaliert?
Nee, nee, die hat sich aufs Laufband gesetzt und gewartet. Wir trinken von Bardorf, Randersacker Teufelskeller, Spätburgunder, Reserve aus dem Jahr 2020. Cheers. So, heute wird es, glaube ich, ein bisschen länger mal wieder, weil nachdem wir beim letzten Mal zurück zu Adam und Eva gegangen sind, haben sich viele Leute, also 3-4 Leute, aber das ist immer dann schon viel, weil hinter jedem, der was sagt, stehen ein paar, die genau das Gleiche denken, gefreut, dass wir das mal so von Grund auf angepackt haben, das Thema Reife. Und deswegen dachte ich, machen wir heute auch nochmal was.
Mit Sascha.
Ein bisschen gründlicher. Ich wollte eigentlich 2 Hörerfragen beantworten. Dann kam noch eine dritte rein, die mit der ersten korreliert. Und deswegen machen wir jetzt nur 1. Also lieber Benjamin Kessel, nicht du musst leider jetzt bis nach der Sommerpause warten mit deiner Frage.
Sorry, Benjamin.
Aber das funktioniert sonst nicht. Ich habe eine Nachricht bekommen. Hallo Felix. Zunächst einmal vielen Dank für euren hervorragenden Podcast, der nach so vielen Folgen immer noch großen Informations- und Unterhaltungswert für mich hat. Sehr erfrischend, wie ihr der von Mythen und Märchen durchsetzten Weinwelt, die nur Bullshit-Fahne hochhaltet. Ich hätte mal eine Frage an dich zum Thema Inhaltsstoffe. Seit kurzem haben wir ja mehr Einblicke ins Winemaking über das obligatorische Zutatenverzeichnis per QR-Code. Als naiver Weinromantiker war ich davon ausgegangen, dass sich unsere VDP-Spitzenbetriebe grundsätzlich auf Trauben und Schwefel beschränken. Jedoch darf ich selbst bei einem Leuchtturmwein wie dem Gräfenberg von Weil mit Erschrecken lesen, dass hier Saccharose und Weinsäure zugesetzt wurden.
Skandal.
Zucker und Säure aus der Tüte entspricht das ernsthaft dem proklamierten Anspruch. Oder sitze ich hier einem Missverständnis auf, beziehungsweise muss mir meine Romantik abschminken? Vielen Dank und beste Grüße, Daniel. Lieber Daniel, das will ich dir gerne beantworten. Zunächst aber vielleicht ein bisschen Publikumsbeschimpfung.
Das hatten wir lange nicht mehr.
Nee, aber es kommt immer wieder gut an. Also lieber Daniel, ich kenne dich nicht. Und deswegen musst du dir den Schuh nicht unbedingt anziehen, wenn ich dir hier jetzt wüste Sachen unterstelle. Vielleicht hast du auch gedacht, wenn du den alten Mann da irgendwie anschreibst, dann musst du auch ein bisschen gediegener schreiben und bist gar nicht so, wie du das hier schreibst. Aber du schreibst was vom naiven Weinromantiker. Dazu muss ich mal ganz kurz was sagen. Wenn ich zu Freunden gehe und der 6-jährige Sohn glaubt an den Weihnachtsmann, dann ist das romantisch.
Ja.
Wenn ich zu Freunden gehe und der 12-jährige Sohn glaubt an den Weihnachtsmann, dann sage ich Chapeau, liebe Eltern, da habt ihr aber wirklich einen guten Job gemacht. Aber es ist auch ein bisschen naiv.
Ja.
Wenn ich zu Freunden gehe und der 33-jährige Sohn glaubt an den Weihnachtsmann, dann ist das weder naiv noch romantisch, ja, sondern problematisch. Genau. Und so ein bisschen in die Richtung bewegen wir uns hier, wenn du von naiv und Romantik sprichst. Ganz viele Leute sagen, ja, ich habe bei den naiven Vorstellungen, dass Wein aus Trauben gemacht wird und so. Also
ja.
Grundsätzlich, Gärung ist ein Verfalls-Zerfalls-Verderb-Prozess, der jeden Tag trillionenfach in der Natur vorkommt und nie kommt irgendwas Genießbares raus. Die Vorstellung, dass ich das nur in den Stahltank verlege und dann steht da ein Winzer, der vielleicht, wenn es mal ein bisschen müffelt, den Deckel hebt, um zu belüften und wenn es ein bisschen stockt, vielleicht mal umrührt, um das Ganze in Gang.
Vergiss es.
Ist eigentlich nicht naiv. Zumindest, wenn wir jetzt noch in Betracht ziehen, dass man als jemand, der sich für Wein interessiert, ja mitbekommt, dass das Weinmachen ein Ausbildungsberuf ist, für den man 2 bis 3, je nach Schulbildung, Jahre veranschlagt. Dass man das 4 Jahre lang studieren kann, dass man darin promovieren, dass man sich darin habilitieren kann und internationalen Forschungsnetzwerken anschließen. Die Frage ist ja, was machen die denn dann da in Geisenheim? Morgens Workout, Deckel heben und nachmittags rhythmisch rühren? Ja, wahrscheinlich eher nicht.
Ich glaube auch eher nicht.
Insofern würde ich sagen, das ist nicht naiv, das ist nicht romantisch, das ist so ein bisschen... Wenn jetzt, liebe Hörer, einige von euch sagen, hey, was, da stellt ihr eine freundliche Frage und jetzt hier, piff, paff, kriegt ihr hier voll Millionen. Ich leide ja nur so ein bisschen. Ich will ja nur von meinem eigenen Versagen ablenken. Ja? Denn ich dachte ja eigentlich, dass wir hier der absolute, ich glaube nicht an den Weihnachtsmann-Podcast sind.
Ja.
Und wenn jetzt jemand mir schreibt, ich höre euch schon so lange und ich glaube immer noch an den Weihnachtsmann, dann habe ich einfach komplett versagt. Ja? Und davon will ich ja nur ablenken, lieber Daniel. Deswegen wirst du hier jetzt so beschimpft. Du hast natürlich recht in einem Punkt, Daniel. Manchmal geht das ohne alles. Manchmal entsteht Wein aus Trauben und sonst nichts. Und am Ende gibt es ein bisschen Schwefel und das war's. Aber für alle anderen Situationen braucht man einen gut ausgebildeten Winzer.
Und es geht auch also das Fass wollen wir jetzt nicht aufmachen. Aber zum Beispiel den Malvasia, den wir jetzt getrunken haben von Mallorca, das ist sehr biodünn, naturnah, da ist wahrscheinlich wirklich wenig gemacht. Es führt aber auch zu einer gewissen Art von Wein, ne? Also das muss man auch sagen.
Die meistens in Blindproben mit einem Grevenberg dann nicht in einer Liga spielen. Oder wie bei uns jetzt, wo du dann einfach sagst, dieser Wein hat nicht in der Nähe gleich feines Tannin etc., kostet dann halt nur ein 30stel und ist dann halt eben Peugeot aus einer Randappellation. Aber schabdalisieren und ansäuern und jetzt auch noch beides in einem Wein, das klingt erstmal so ganz fies. Deswegen muss man vielleicht erstmal sagen, bei bestimmten Weinen, wie zum Beispiel im Grevenberg, bei dem 40.000 Flaschen gemacht werden, hast du einen Weinberg, der tatsächlich in sich Höhenunterschiede von, ich glaube, 100 Metern hat und in der Höhe bei etwas über 300 Metern abschließt, was im Rheingau wirklich hoch ist. Du hast eine ganz große Fläche, in der das GG gemacht werden könnte. Deswegen wird in der Regel eine Strategie gefahren. Da werden bestimmte Parzellen oben, das geht natürlich auch ums Rebalter und was man so hat und so weiter, ne? Bestimmte Parzellen oben, bestimmte Parzellen unten werden im Winterschnitt schon auf GG ausgerichtet. Und dann kannst du eben im Jahreswitterungsverlauf die Situation haben, dass vielleicht die unteren Parzellen angenehm reif werden, weil es eher kühl ist und oben wird es halt schwierig. Oder sie werden unten ein bisschen zu reif, dann sind sie oben perfekt und manchmal ist es auch alles dazwischen. Und dann kommt der Winzer eventuell und sagt, wir nehmen was von unten, wir nehmen was von oben. Und dann werden Partien von unten, wo es wärmer ist, angesäuert, weil sie vielleicht tatsächlich nicht mehr die ideale Säure haben. Und Partien von oben, die eine wunderbare Säure und tollen Geschmack haben, aber noch so ein bisschen schwachbrüstig sind, werden vielleicht ein bisschen angereichert. Im Wein, der als Cuvée aus diesen Fässern entsteht, steht dann beides. Was aber nicht heißt, dass tatsächlich da irgendwo an einem Punkt beides auf eine Partie angewendet wurde.
Und man muss ja auch sagen, in Zeiten des Klimawandels ist ja beides auch vielleicht richtig gut, weil ich früher lesen möchte, um diese hitzereife Noten nicht reinzubekommen.
Das ist
und auf dann muss jeden ich
Fall eine Option.
Vielleicht also, dann ein bisschen aufchoptetisieren und so.
Früher gab es, gibt diesen Winzerbegriff von einer Nassverbesserung. Kennst du das? Nassverbesserung ist, wenn du sowohl Zucker als auch Wasser reintust. Mehr Wein ist natürlich eine Straftat. Das darfst du nicht machen. Wurde früher manchmal gemacht. Tatsächlich hat der Wein dann natürlich zu wenig Extrakt. Deswegen macht man das dann mit Weinen, die nachher restsüß bleiben. Also mit irgendwelchen süßen Riesling hat man das gemacht. Da fällt das nicht so auf, weil Zucker ist Schminke. Und als es dann doch auffiel, hat man halt mit ein bisschen Glykol nachgeholfen. So ist dieser Skandal dann mehr oder weniger entstanden. Deswegen ist das natürlich historisch gesehen. Aber ey, Leute, das ist 50 Jahre her.
Ja.
Heute haben wir andere Verhältnisse. Heute gibt es sogar Situationen, wo beides in An- und Abführung toll sein kann. Eines der schönsten GGs, das ich in den letzten Monaten dankenswerterweise gleich zweimal trinken durfte, ist Schloss Johannesberg 2022er Silberlack. Ich möchte behaupten, das ist das beste GG, das sie in den letzten 20 Jahren gemacht haben. Ist auf jeden Fall mindestens mal das beste GG aus der Ära Stefan Doktor. Und der erzählte mir, als wir das verkosteten, dass sie nach dem Regen geerntet haben, 22, und wahnsinnig viel Öxle verloren haben. Denn das ist ein riesiger Betrieb, die haben eine Lesemannschaft, die ist schon ziemlich groß, aber da gibt es einen Leseplan und so weiter. Und dann, da gehst du nicht aus einem halb geernteten Weinberg raus, um mal schnell irgendwie noch wo was anderes zu machen. Das ist alles gar nicht so einfach. Mit anderen Worten, es hatte schon angefangen zu regnen, als sie reagieren konnten. Deswegen haben sie dann das GG nicht ernten können, weil im Regen erntest du nicht. Und dann hat es aufgehört, dann haben sie die Sachen geholt. Sie waren noch gesund, aber sie hatten Wasser gezogen, also sie waren noch nicht aufgeplatzt. Und sie hatten gesunde Trauben und wahnsinnig Öchsle gelassen. Geht mal davon aus, dass das nachgebessert wurde. Dass, mit anderen Worten, dass das chaptalisiert wurde.
Ja.
Und dann zu sagen, wir machen da jetzt trotzdem das GG, das war das Beste, was sie tun konnten. Denn das Problem in dem Fall ist, dass der neue Stil, den Stefan Doktor macht, ich habe das schon mal an anderer Stelle geschrieben, vielleicht setzen sie in 50 Jahren Denkmal und sagen, das sind die besten Terroir-Ausdrücke. Aber sie sind in der Jugend sehr üppig, weil sie anderthalb Jahre, zwei Jahre auf der Hefe liegen. Mhm. Das gibt nochmal richtig Stoff. So wurden die Weine im Rheingau 1920, 1917 und so gemacht. Ich durfte das alles schon mal trinken. Das reift ganz wunderbar. Vielleicht wird man ihm dieses Denkmal setzen, aber das wird er auch nicht mehr erleben. Der ist, glaube ich, so alt wie ich oder so, also, oder ein bisschen jünger. Und also das dauert dann 50 Jahre oder sowas, bis man das erlebt. Aber da haben sie wirklich glücklicherweise dieses GG gemacht. Und nachdem sozusagen auf natürliche Art und Weise Wasser eben nicht in den Most, sondern in den Trauben gekommen ist, wurde dann auch noch angereichert. Vorher sind das immer so Extraktbomben und jetzt hat das wunderbar gepasst. Deswegen, wir müssen weg von diesem, das ist immer alles Betrug.
Ja.
Das ist auch keine Abkürzung, das ist auch keine Faulheit des Winzers. Letzten Endes ist es doch so, lieber Daniel, du hast uns ja ein paar Jahre gehört, sagst du, und dann hast du mitbekommen, dass wir nicht die Einzigen sind, die sagen, in den letzten 30 Jahren ist die Weinqualität in Deutschland enorm gestiegen. Was ist passiert? Wir standen da, haben schlechte Weine gemacht und haben nach Frankreich geguckt und haben geguckt, was machen die anders als wir? Und eine der wesentlichen Sachen, die sie anders als wir machen, vor allem im Burgund, nicht in Bordeaux, aber vor allem im Burgund, ist, sie ernten die Trauben nach Geschmack. Mhm. Das war in Deutschland völlig unbekannt. Ja, in Deutschland hat man immer das Refraktometer mit in den Weinberg genommen. Da quetschst du deine Traube rein, dann hältst du es gegen das Licht und dann kriegst du deine Öchsle-Zahl. Öchsle, das Maß für den Zucker
ja.
im Most. Und wenn die Öchsle nicht stimmten, dann wurde das nicht geholt. Und heute haben die Leute angefangen, nach Geschmack zu ernten. Genau wie im Burgund. Und genau wie in Burgund wird, wenn der Geschmack super ist und die Traube geholt ist und sich herausstellt, der Zucker reicht aber nur für 11,4 Alkohol und man hat vielleicht auch die Erfahrung, unter 12 brauche ich es nicht zu versuchen, dann reichert man an, bis man die 12 hat. In der Regel reicht man ja weniger als 1% an, man reichert ein bisschen, ein halbes Prozent oder sonst was an, denn in der Regel schmecken die Trauben auch erst gut, wenn sie auch schon ein bisschen Zucker haben. Die Franzosen haben sich immer totgelacht, wie mit unserem Refraktometer. Ja? Und jetzt ist diese Situation ist so schräg, weil ich kriege ja diese Anfragen und diese Meinung auch ganz häufig von jüngeren Leuten. Eigentlich müsste ich doch hier sitzen und der Öxle-Nazi sein und sagen, wir müssen wieder tot, das geht doch nicht, du kannst doch nicht immer, da Mutter halt noch mal Geduld haben. Und,
ja. Genau, lass doch mal hängen,
nichts ersetzt Hängezeit. okay, der Spruch, der kommt tatsächlich häufiger von mir, aber der ist anders gemeint. Und eigentlich müssten die jüngeren Leute sagen, hey Opa, wir sind im 21. Jahrhundert und vom Burgund lernen heißt Siegen lernen. Und jetzt sind wir endlich wer in der Welt. Die Leute mögen unsere GGs etc., seitdem wir aufgehört haben, uns diesem albernen Öchse-Diktat zu unterwerfen. Stattdessen höre ich tatsächlich viele jüngere Leute. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass man, ja, erstens höre ich mittlerweile eine ganze Menge in meinem Alter, die klingen wie mein Vater.
Ja,
also. Und die geben das jetzt dann teilweise weiter. Es gibt diese Parallelkultur, entsteht weiter auch vielleicht deswegen, weil man den Silberrücken, wie es so schön heißt, immer eher zuhört, wenn man glaubt mit Erfahrung. Die Leute haben mehr Ahnung. Ich merke das ja an mir auch. Mir wird ja auch immer mehr zugetraut, je weniger und grauere Haare ich habe. Aber es ist tatsächlich ein Missverständnis, hast du geschrieben. Das ist eine ganz, ganz gute Idee. Diese Fortschritte sollten wir auf gar keinen Fall wieder hergeben. Ein Grund also für diese Chaptalisierung und teilweise auch für das Aufsäuern ist das Ernten nach Geschmack. Das geht aber nicht über alles. Das muss man auch dazu sagen. Ich habe diese Geschichte schon mal erzählt. Ich erzähle sie nochmal. Philipp Wittmann hier beim Mittagessen in Berlin erzählt vom Moorstein GG. Der hat ja sehr viel Moorsteinbesitzung. Da gibt es sehr viele Parzellen, die in Frage kommen. Und er sagt am Ende, sind es drei Kernparzellen, die eigentlich immer dabei sind. Und dann situativ aufgefüllt mit Trauben aus bestimmten anderen Parzellen, die sich dafür qualifizieren. Und dann hat er die Geschichte erzählt, wie er diese eine Kernparzelle mal weggelassen hat, weil er den Eindruck hatte, sie ist nicht gut genug. Und wie er sie dann aber als Ortswein gefüllt, aber separat gefüllt hat, also nicht mit einem anderen Etikett, aber er wusste, welche Flaschen sozusagen, kommen wir nachher nochmal zu, über die AP-Nummer konnte er sagen, welcher es ist. Und dann hat er nach 2 oder 3 Jahren festgestellt, Mist, das war ein Fehler. Mhm. Der Wein hatte sich auf der Flasche genauso entwickelt wie immer, war ganz toll. Und seinem GG fehlte diese bestimmte Eigenschaft. Seitdem sagt er, ist das Gesetz, da geht es nicht mehr nach Geschmack. Also geerntet wird immer noch nach Geschmack, aber so. Und der nächste Schritt ist doch logischerweise, wenn diese Parzelle, diese Trauben, jetzt ein paar Gramm Zucker zu wenig haben, dann ist das so konsequent, dass das angereichert wird und mitgenommen wird. Wenn du gemerkt hast, dass der Wein nicht gut ist, wenn du sie weglässt, dann pack's doch rein. Es geht doch darum, den bestmöglichen Wein zu machen unter Einhaltung gewisser ethischer Standards. Also Gummi Arabicum ist tabu. Und lieber Daniel, wenn du andere Standards setzt, jeder trinkt, was er will, um Himmels Willen. Wenn du sagst, du möchtest keine chaptalisierten Weine, auf jeden Fall habe ich größten Respekt vor und es steht mir auch gar nicht zu, das in irgendeiner Form zu kommentieren, außer du gehst eben an die Öffentlichkeit und vertrittst sozusagen öffentlich so eine Meinung wie Chaptalisation ist Teufelszeug. Das ist es nämlich meiner Meinung nach nicht.
Und ich meine, wir haben beide schon Weine getrunken von höchst gelobten Weingütern, auch durch die Masse der Weintrinker hinweg, die auch die Nonkonformatisten trinken, bis hin zu den GG-Liebhabern wie Huber und hast du nicht gesehen und so. Und hast du dann Chardonnay im Glas und weißt hundertprozentig, okay, das ist gesäuert. Und das ist auch voll okay.
Ja.
So, und da
kommen wir zum Säuern. Lass uns über das Säuern
reden. Habe ich überhaupt kein Problem mit.
Das ist nämlich noch ein viel komplexeres Thema. Achim von Oettinger säuert alle seine Moste auf, um ein 0,5 Gramm, völlig unabhängig davon, wie schmeckt oder sonst was, außer GG. Weil bei ihm grundsätzlich in der Gärung Weinschein ausfällt. Grundsätzlich Weinsäure, die Moste verlieren, oder die Weine verlieren im Weinwerden mindestens 0,5 Gramm Säure. Das ist eine Kombination aus seinem Terroir, seiner Art zu arbeiten, seiner Kellerflora und so weiter und so weiter. Kannst du die Uhr nachstellen, sagt er. Interessanterweise, das hat er irgendwann halt mal ausprobiert und festgestellt, wenn er 0,5 Gramm aufsäuert, fällt nicht 1 Gramm aus, sondern es fällt immer noch 0,5 Gramm auf.
Ja, spannend.
Jetzt können wir uns also darüber unterhalten, die Säure da drin, ist der Wein eigentlich aufgesäuert? Der Most war aufgesäuert, klar, aber ist der Wein aufgesäuert? Der Wein hat immer noch etwas weniger Säure als der Most. Also sagen wir mal, 0,6 ist ausgefallen, 0,5 ist angesäuert. Und er sagt das auch jedem, er sagt, du kannst es auch jedem erzählen, ich habe da gar kein Problem mit. Das ist eine philosophische Diskussion, die mir eigentlich gar nicht zusteht, das sollte ich eigentlich dem Winzer überlassen.
Ja.
Ja, und das ist auch die Frage, welche Kompetenz habe ich denn jetzt eigentlich, um zu behaupten, das ist jetzt aber künstliche Säure. Also die Moleküle sind eh alle die gleiche, das ist reine Weinsäure. Die wird dann, ja, also das ist nicht das Thema. Also 0,5 zugesetzt, 0,6 ausgefallen. Die Tatsache, dass ich vorher wusste, dass die 0,6 ausfallen, sind es ja jetzt, die du bewertest. Es geht ja nicht darum, dass du sagst, du hast aufgehört, du wusstest vorher, dass es ausfällt. Wenn du das nicht gewusst hättest, das ist eine Scheindiskussion. Das ist
voll.
Lass uns nicht diesen Weg. Die allermeisten Aufsäuerungen in Deutschland finden statt, um den pH-Wert zu regulieren. Auch da nochmal kurz zu Adam und Eva. Ein Most kann gären oder gammeln. Der muss nicht zu Wein werden.
Gären oder gammeln.
Gären oder gammeln, so kann man sich das ganz einfach merken. Und die Wahrscheinlichkeit, dass er gammelt, ist umso höher, je höher der pH-Wert ist. Du kaufst dir Haltbarkeit. Und warum machst du das? Weil du dann spontan vergären kannst. Bei der Spontangärung ist es ja so, da sind die ganzen Nicht-Saccharomyziten, mit anderen Worten, die böhmischen Bakterien, und die futtern an dem Zucker rum und die machen so komische Sachen. Und dann kommt die Hefe irgendwann und startet und produziert Alkohol und killt damit alle Bazillen. Und das ist ein Wettlauf. Ab einem gewissen Punkt brauchst du mit der Hefe nicht mehr anzufangen. Hast du da, ja? Dann hast du irgendwie so eine Histaminrakete gebaut. Und die Frage ist ja jetzt, du hast diesen Most da stehen und der ist belastet. Selbst wenn du nur gesunde Trauben hast, du hattest, nehmen wir mal 2025, eine existenzbedrohende Fäulnisattacke in vielen Weinbergen. Mhm. Nicht in allen Gebieten in Deutschland, aber in einigen war das krass. Also schnippelst du wie ein Blöder alles Faule raus, hast gesunde Trauben, aber du hast natürlich die Bakterien darin rumfliegen. Du kannst sie ja nicht waschen. Das ist ja in Deutschland nicht üblich, die Trauben zu waschen vorher. Außerdem, wenn du sie gewaschen hast, kannst du auch keine spontane Vergärung mehr machen. Das ist jetzt Florian weg. Aber unabhängig davon, stell dir also vor, du bist Gastronom, du hast bei dem super Spitzenwinzer eine Zutat, der macht immer ein Fass mit Etikett nur für dich. Und jetzt ruft er dich an und sagt, du, ich habe jetzt hier abgepresst, alles ist hier. pH-Wert ist ein bisschen schwierig. Wir sind auch ein bisschen vorbelastet, obwohl wir alles rausgenommen haben. Würdest du mir kurz 6.000 Euro überweisen, Vorzahlung für deine Subskription, für deinen Fass? Ich weiß nicht, ob Wein draus wird, aber ich mache das jetzt mal hardcore. Da brauche ich nicht aufzusäuern. Wir gucken mal, wer gewinnt. Die Bazillen oder die Hefen. Würdet ihr das machen? Oder würdet ihr sagen, Oder er sagt, wir können das jetzt so machen, aber das wird halt eine Histaminrakete und ihr wisst, okay, wenn ich das jetzt bei mir im Restaurant ausschenke, dann gibt das hier Darmdisco, Montezumas Rache ohne Ende, aber deine Gäste, die denken natürlich alle, das war dein Essen. Keiner denkt, das war der Wein. Also rennen sie alle zur Aufsichtsbehörde, zum Ordnungsamt und sagen, ich habe da gegessen und saß in die Augen. Würde doch kein Mensch machen. Was würdet ihr machen? Ihr würdet sagen, hey, mach doch bitte einen Wein mit einem hohen Qualitätsanspruch, der gut trinkbar ist und der meine Gäste nicht auf die Toilette zwingt. Also wird er wahrscheinlich ein bisschen ansäuern oder er wird eine Hefe draufgeben. Eins von beiden. Ein Tod musst du sterben. Wer bin ich denn, dass ich entscheide, was besser ist?
Oder was richtig ist.
Was richtig ist. Erschwerend kommt noch dazu, wenn du den pH-Wert richtig einschätzt, und das kann mit einer winzigen Menge Säure, dann hast du auch eine stabilere Gärung und du musst erfahrungsgemäß nachher etwas weniger schwefeln. Das heißt, vorne ein bisschen Säure rein, also vorne etwas rein, was sowieso da ist und hinten weniger von dem rein, was nicht da ist. Da würde ich mir schon wieder anmaßen zu sagen,
hört sich gut an.
Hört sich besser an, ich tue das rein, was schon drin ist.
Ja.
Als noch mehr Schwefel. Also,
wobei fairerweise, Schwefel hast du ja auch so.
Ne? Ja, aber das
in
ist
der, in der Terminologie
ja, zu gut, bleiben. Ja, okay, aber naja, du hast minimale Mengen Schwefel. Ja. Also dann zukommt, dass du natürlich, wenn das nicht so richtig gut geht, dann musst du eventuell noch Hefenersatz reintun und das wird ja nicht deklariert, das ist ein Hilfsstoff und vielleicht noch eine Tütenhefe hinten drauf, also nochmal mit einer Sekthefe nochmal oben drauf, damit das endlich durchgeht und so weiter und so weiter. Wir laufen in die falsche Richtung, wenn wir mit so einem QR-Code hingehen und sagen, so, und jetzt erlaube ich mir ein Urteil.
Absolut.
Ihr könnt sehen, was gemacht wurde. Ihr könnt die Motivation nicht sehen.
Genau, ihr seht nicht, warum und wann. Ihr seht nicht, in welcher Parzelle. Ihr seht nicht, in welcher Menge. Das ist absolut gar kein Urteil bildend. Ja. Das ist total wurscht.
Die gleiche Geschichte. Hallo aus Frankfurt. Mich würde interessieren, ob und wie die Pflicht zur Angabe von Zutaten bei Wein Auswirkungen auf Verkostung oder Bewertungen haben. Beispiel, wird ein Wein aus einer wärmeren Region, der durch eine der Regionen nicht unbedingt zuzuschreibenden hohen Säure besticht, mit dem Blick auf das Etikett und der in den Zutaten deklarierten hinzugefügten Weinsäure dadurch anders bewertet. Zweitens, ein hochwertiger Wein weist seit dem Jahrgang 24 andere Eigenschaften süße Säure auf, weil der Winzer anders als in den Jahren zuvor keine weiteren Zutaten mehr hinzufügen will, um die Zutatenliste clean zu halten. Viel Grüße, Benedikt. Ja, Benedikt, das ist auch interessant. Lass uns doch kurz darüber reden, wie sinnvoll es eigentlich ist, diese Angaben jetzt ernst zu nehmen.
Ist ein bisschen so eine Allmann-Frage, oder? Ich finde, das ist so eine deutsche Frage. Ich finde, das ist so ein sehr deutscher Weg, sich dem zu nähern, dass man den Wein verkostet und dann auf die Zutatenliste guckt und dann überlegt es so.
Umso wichtiger, dass wir da auch nochmal kurz drüber sprechen. Diese Angaben sind absolut ernst zu nehmen, wenn ihr den QR-Code hinten auf der Flasche nehmt. Aber jetzt, die Mail von Daniel beispielsweise bezog sich auf das Subskriptionsangebot von Weil. Da ist noch gar nicht gefüllt und nicht im Umlauf. Es ging ums 25er GG, das wird ja erst. Und lass es mich mal kurz grundsätzlich erklären. In Deutschland, das Weinrecht sagt, es gibt ein Weinetikett und das wissen die meisten von euch, ist nicht das Vorderetikett, sondern das Rückenetikett.
Jo.
Wenn es kein Rückenetikett gibt, ist es das Vorderetikett, dann ist es dieser Seitenstreifen, wo die Sachen drinstehen. Aber vorne ist Marketing, hinten ist das echte Etikett. Der wichtigste Identifikationspunkt auf diesem Etikett ist die AP-Nummer. Wir bleiben jetzt mal nur bei geprüften Weinen, also bei Qualitätswein. Diese AP-Nummer setzt sich zusammen aus der Betriebsnummer und der Nummer der Füllung mit dem Jahrgang. Also hier jetzt beispielsweise beim Schieferreich von Jörg Tarnisch ist das hier die 2589227. Das ist die Betriebsnummer, dann 1626 ist es der 16. Wein, im Jahr 26, der gefüllt ist. Es ist nicht unbedingt die 16. Füllung, denn man darf Teilfüllungen machen. Dann kürzt man das auf den Bogen an, ist letzten Endes so, stellt euch vor, ihr habt ein Küvetiertank, ihr macht den mehr oder weniger voll, ihr habt aber gerade nicht die Logistik und den Platz. Ihr macht dann da irgendwie, die Hälfte füllt ihr, die andere Hälfte füllt ihr nochmal in irgendeinen Tank und lagert das dann noch, bis neue Flaschen kommen oder sonst was. Ja. Dann kreuzt ihr an Teilfüllung, dann ist so. Ihr müsst mit dieser Einreichung für die AP-Nummer eine Analyse machen. Müsst ihr in Frankreich übrigens nicht. In Deutschland müsst ihr diese Analyse machen und da steht dann das alles drin. Und diese Analyse ist auch die Basis für euren QR-Code. Es gibt Weine, die haben mehrere AP-Nummern, die sind in mehreren Chargen gefüllt.
Jo.
Gar nicht so wenige. Und das ist gar nicht so trivial. Denn diese AP-Nummern sind das Einzige, was zählt. Ihr könnt einen völlig anderen Wein unter dem gleichen Namen füllen. Das ist nicht verboten. Und das ist in Teilen nochmal zusätzlich geregelt. Schieferterrassen 2007 von Hermann Löwenstein war so ein Beispiel, wo die AP Nummer 21, das werde ich nie vergessen, weil ich sie hatte, leider, mindestens 5 Gramm süßer war als die AP Nummer, das weiß ich nicht, welches war, 04 oder sowas. Das ist ja ein einfacher Wein, war also eine der ersten Füllung. Aber die späte Füllung hatte viel mehr Zucker. Ich mochte den Wein nicht. Ich hatte nur leider 6 Eintel und 2 Magnum gekauft. War so ein bisschen ärgerlich, weil es bei Hermann Löwenstein bei den Schieferterrassen immer mehrere AP-Nummern und riesige Unterschiede gab, weil die ja so ein bisschen nonkonformistisch und non-intervention und so weiter gefüllt haben, was so ist. Das ist ärgerlich, aber kann man mit guter Kommunikation ganz gut in den Griff kriegen. Bestes Beispiel da ist Knipser, die regelmäßig irgendwelche Fässer ihrer Spätburgunder, bei denen sie noch die Hoffnung hatten, das wird was Großes, abstufen und dann einfach als blauen Spätburgunder verkaufen. Und das hat dann zum Beispiel in den Nullerjahren auch mal so lustige Sachen gegeben, dass nach dem 2006er ein 2002er kam. Da wusste dann aber auch die geneigte Kundschaft, das ist eigentlich ein Großkarlbacher Burgweg Auslese R, damals gab es das noch nicht als GG, der nie was geworden ist. Da haben die irgendwann die Geduld verloren und gesagt, das wird nichts mehr, das verkaufen wir jetzt als blauen Spätburgunder. Gab es mal kurz ein 2002er und danach gab es dann irgendwie den 2007er oder sowas. Ja. Mit der entsprechenden Kommunikation ist es alles kein Problem. Vor allem, weil der erste 2-2er, glaube ich, schon 4 Jahre ausverkauft war. Insofern gibt es da keine Verwechslung. Schwieriger schon, und ich erzähle nur die Geschichte, ich mache mir die Vorwürfe nicht zu eigen, ne, wo ihr Klaus-Peter Kellers Kirchspiegel GG, das früher auch immer 2 AP-Nummern hatte, wo Leute behauptet haben, ich habe da keine Meinung zu, das beste Fass wird gefüllt und an die Kritiker geschickt und der Rest wird dann irgendwie an die Konsumenten vergeben. Ich weiß, dass das eine heiße Diskussion gegeben hat und ich glaube, es gibt mittlerweile bezüglich der GGs auch eine Sprachregelung bei GG, aber die ist intern beim VDP, dass die nur noch eine AP-Nummer haben sollen. Aber das ist, wie gesagt, das ist so ein internes Ding, da haben die sich nie öffentlich zu geäußert. Ich weiß nur, dass es mal gesprochen wurde, weil es da massive Verwerfung gab. Aber bei diesen Groß-GGs, wie zum Beispiel Weils Gräfenberg. Ich war im Weingut, der größte Tank, den die haben, ist ein 20.000 Liter Küvetiertank. Sie machen aber 40.000 Flaschen GG, es sind 30.000, kannst du nicht. Wenn du den Tank zweimal voll machst, sind es eigentlich 2 Füllungen. Es sei denn, glaube ich, du würdest jedes Mal exakt die Hälfte der in Frage kommenden Fässer da rein und so dann vielleicht, aber eigentlich hast du 2 Füllvorgänge und dann hast du auch 2 AP-Nummern. So. Warum ist das wichtig? Es ist ganz einfach. Eine AP-Nummer, ein QR-Code, packst du hinten drauf, schickst du so zum Drucker, kommt das Etikett zurück, etikettierst du gut. Was machst du mit den Online-Händlern? Bei den Online-Händlern wird jetzt geswitcht auf den EAN-Code, der eigentlich nicht EAN-Code heißen soll, aber alle nennen es so europäische Artikelnummer. European Article Number, ursprünglich mal, haben wir Deutschen. Wir können uns auf keine fremde Macht jetzt stürzen. Die Bösen haben wir Deutschen erfunden, 1977. Ja. Ist aber mittlerweile Weltstandard, weil es mit dem amerikanischen Code kompatibel ist. Dieser EAN-Code wurde früher für jeden Wein neu angelegt. Könnt ihr mal gucken, also Datenbanken. Da findet ihr zum Beispiel bei Wittmann dann noch für jeden Moorstein bis 2006 einen EAN-Code. Und dann haben die festgestellt, wir können auch einen EAN-Code für Wittmann-Moorstein GG machen. Und wenn ihr jetzt bei Seller Tracker beispielsweise mal die Barcode-Funktion nutzt, dann werdet ihr immer gefragt, welcher Jahrgang ist denn das? Ja. Weil alle Moorsteine von Wittmann seit 2007 den gleichen EAN-Code haben. Das heißt, es wird jetzt in so einer Kombination aus Jahrgang und EAN-Code und in einem Handel auch noch Gebindegröße. 6er OAK, Magnum, was weiß ich was, wird also dieses Produkt bestimmt. Das lässt sich nicht übersetzen in eine AP-Nummer. Wenn ich also 2 AP-Nummern habe und ich schicke die dem Händler, wie soll der denn jetzt in seinem Shop diese verschiedenen Inhaltsangaben darstellen?
Ja, vergiss es.
Vor allem, wenn ich ihm auf einer Palette, 600 Flaschen, noch 30 Kartons mit der alten AP-Nummer und dann 70 Kartons mit der neuen schicke. Oder wenn da 2 im Lager stehen und die räumen dann jetzt gerade die letzten 6 Flaschen von der einen und die ersten 6 von der anderen in einen Karton an einen Kunden, dann kriegt er beide AP-Nummern. Wie willst du das denn online abbilden? Gar nicht.
Gar nicht. Ohne Chance.
Keine Chance. Und das ist niemandes Schuld. Das sind einfach inkompatible Systeme. Jetzt stell dir vor, du bist Händler und du willst deinem Nachbarn was Böses und der sagt jetzt bei einem Wein laut Inhaltsliste, der Wein ist nicht chapterisiert. Du weißt aber, er ist chapterisiert. Auf anhand der AP-Nummer oder sowas. Jetzt mahnst du den ab. Sagt der Richter, wieso, das ist doch kein Wettbewerbsvorteil. Dann sagen die, ja, gucken Sie mal, hören Sie mal hier mal Blindflug 188, da, was der, dass er da für E-Mails vorliest. Ja? Wie die Leute irgendwie steil gehen, wenn der Chef sagt, ich verkaufe weniger, weil ich ehrlich bin und der verkauft mehr, weil er lügt. Da habe ich ja wohl einen Unterlassungsanspruch. So. Was passiert, wenn er die Unterlassungsverfügung tatsächlich kriegt? Der Winzer wird ausgelistet. Der Händler listet den Winzer aus und sagt, sorry, ich kann mit dir nicht arbeiten, wenn du mir hier so einen Quatsch überspielst. Also was musst du als Winzer machen? Am besten solltest du in die Daten, die du dem Händler überspielst, alles reinschreiben, was du je mit dem Wein machen würdest.
Das ist ja eine Grundannahme, die wir als Sklaver, die QR-Codes mit den Inhaltsstoffen kommt, sowieso schon gleich in den Ring geworfen haben. Dass es am einfachsten ist, direkt alles draufzuschreiben, dann bist du auf der sicheren Bank.
Nein, nicht im QR-Code. Ich habe extra mit Winzer telefoniert. Ich habe heute
Jörg
dazu mit. Okay. Denn wenn du auf dem QR-Code, der auf der Flasche steht, schreiben würdest beispielsweise, der Wein ist angereichert, dann kommt die Weinkontrolle, schaut das und dann schauen sie in dein Herbstbuch. Und wenn da nicht die Anreicherung drin stehst, das ist tatsächlich in Deutschland eine Straftat.
Ah, witzig, das
ist. Don't fuck
nicht
around with the Herbstbuch. Das ist der Verstoß gegen die Dokumentationspflicht im Herbstbuch ist, das ist die Auswüchse des Glykolskandals. Da kannst du dir auch gleich einfach mal schnell den linken kleinen Zeh abschneiden. Also das solltest du möglichst nicht machen. Du kannst aber, wenn du natürlich dem Händler übermittelst, ich habe schabtalisiert, weil beispielsweise eine von den drei Chargen schabtalisiert ist oder sowas. Ja. Das kriegt die Weinkontrolle gar nicht mit. Die gucken ja nicht auf die Website irgendeines Händlers, wenn sie bei dir den Betrieb prüfen. Die holen sich eine Flasche aus deinem Lager und scannen den QR-Code. Und dann gucken sie, ob die Angaben dort übereinstimmen mit den Angaben im Herbstbuch. Und wenn dann da nichts von Aufsäuern und nichts von Dings steht, dann wird es schwierig für den Wein, weil dann hast du deine Dokumentationspflicht verletzt. Also das heißt, die sicherste Möglichkeit ist immer, den QR-Code zu scannen auf der Flasche. Das muss stimmen. Allerdings, Leute, kauft euch mal eine Packung Iglo-Fischstäbchen. 100 Gramm enthalten 391 Kalorien. Ja, weil alle Fische, die da im Atlantik rumschwimmen, gleich fett sind.
Genau.
Ganz bestimmt enthalten die 391 Kalorien.
Immer.
Immer. Die werden gewogen, die Fische. Die werden befragt nach ihrem Lebenswandel. Hast du auch ordentlich Workout gemacht? Das sind Durchschnittswerte. Da ist ganz viel erlaubt. Und da ist auch ganz viel gerundet. Das ist 0,5 Gramm Zucker pro 100 Liter, pro 100 Milliliter. Das sind also 5 Gramm Restzucker. Das können 4,1 bis sonst was sein.
Genau, das ist super viel.
Das kann super unterschiedlich sein. Und ich kann nur sagen, weil das eben mit den Jahrgängen und so weiter, je länger es das gibt, desto ungenauer werden die Angaben, die ihr in den Shops findet. Das Einzige, worauf ihr euch verlassen könnt, ist wirklich der QR-Code auf der Flasche, den zu scannen. Und auch dann gibt es, wie gesagt, Toleranzen. Also ich habe mit Winzern gesprochen, die sagen, hey, wenn ich jetzt einen Wein habe und der hat 4,2 Restzucker und letztes Jahr hatte er 4,6, dann sage ich dem Drucker, bitte nur Jahrgang tauschen und dann gleiches Sticker drucken. Ganz normal. Das ist legal. Das ist kein Verstoß gegen die Verordnung. Also in der Verkostung nachher zu sagen, oh, man schmeckt ja voll, dass er aufgesäuert ist, könnte nach hinten losgehen, wenn dann einer sagt, schau doch mal kurz auf die AP-Nummer und lass mal den QR-Code von der Links. Du hast dir das Sachen aus dem Händlerverzeichnis geholt und er schaut jetzt mal kurz nach und siehe da, der ist ja gar nicht aufgesäuert. Das könnte also so ein bisschen schwierig sein. Außerdem, lass uns noch zu Abschluss sagen, was kannst du denn eigentlich tun, um eine weiße Weste zu behalten? Also beim Schabtalisieren, das ist ganz einfach und das wird in Deutschland gemacht. Rauf und runter. Das ist wahrscheinlich die beliebteste Maßnahme. Es ist nicht verboten, es ist völlig legal. Du hast einen Wein mit einem potenziellen Alkohol von 12,2 im Most. Du machst einen Riesling. Du willst mindestens 12 haben, weil du brauchst ein bisschen Bums dafür. Jo. Deine Kunden wollen das. Also gärst du den Wein gnadenlos durch auf 0, Gunix. Und wenn er nicht so will, dann geht er nochmal einen Hefeansatz dran und nachher noch eine Sekthefe drauf und so. Das musst du nämlich alles nicht deklarieren. Und wenn du ihn dann richtig schön durch hast, dann gehst du ins Lager und dann holst du eine Doppelmagnum unverkaufte Trockenbeerenauslese. Und dann nimmst du Aktivkohle. Damit kriegst du nämlich die Botrytis da raus. Und dann ziehst du den komplett blank und dann ab dafür. Du kannst mit wenigen Litern TBA, kannst du tausende Liter oder kannst du 1000 Liter von so einem Wein. Wunderbar. Und du kriegst noch ein schöneres Mundgefühl. Diese Cremigkeit geht da noch rein. Ist komplett bezeichnungsunschädlicher Verschnitt, selbst wenn es ein anderes Jahr ist. Du musst die Aktivkohle schön und nicht angeben und so weiter. Das wird so häufig gemacht. Du kannst sogar, das wird glaube ich nicht so häufig gemacht, wenn du Hardcore bist, dann nimmst du noch irgendwo eine Huxelreben-Auslese. Ja, das muss ja noch ein bezeichnungsunschädlicher Verschnitt.
Ja, also genau.
Und du hast ja noch nicht mal ein Huxel-Aroma, wenn du die vorher komplett blank gezogen hast. Das ist absolut üblich.
Das kommt nicht im QR-Code vor.
Wein, ja, und ob der Wein dann besser ist? Ich wage mal die Behauptung. Nicht unbedingt. Das ist auch toll, weil du verlierst ja auch nicht so viel Alkohol, denn die Huxel-Auslese kommt ja auch nur mit 7 Alkohol daher, hat 200 Gramm Restzucker. Und noch 9 Säure, weil die TBA ist ja immer noch dann, na, ist alles auf einmal. Das ist also eine ganz geliebte Geschichte. Du kannst theoretisch auch saure Trauben ernten, in den Kühlschrank tun, bis du fertig erntest. Die sind natürlich bitter. Die Bitterstoffe musst du raus. In der Regel mit Gelatine musst du entsprechend deklarieren. Aber es gibt ja mittlerweile auch so ein paar Ersatzprodukte für veganen Wein. Auf jeden Fall, das wird auch zu Tode geschönt. Die Schönungsmittel musst du ja nicht rein. Du schönst, dass du. Das ist im Prinzip nur noch Zucker, Wasser und Säure. Aber 20 Promille. Hast du halt früh geholt. Ja? Und zack, rein dafür, Bezeichnungs- und das ist unter Umständen, wenn du es aus der gleichen Parzelle holst, ist das noch nicht mal bezeichnungsunschädlicher Verschnitt. Das kannst du in beliebiger Menge machen. Hm. Ist völlig egal. Und das Letzte ist einfach falsche Angaben. Bei der Säure ins Herbstbuch kannst du natürlich auch direkt vorher sagen, ich habe nicht 7,2, ich habe 7,5. Hm. Und kannst mal direkt entsprechend aufsäuern. Das ist theoretisch auch noch möglich. Ich bin immer noch nicht fertig, sorry. Das ist der eine Punkt. Dieses Dokument ist ein gewisser Sprengstoff. Erstens dahingehend, dass es uns zurücktreiben kann in die Öxle-Hölle des Refraktometer-Zeitalters. Ja, das wäre wirklich schlimm. Das wäre wirklich schlimm.
Da wollen wir nicht mehr hin.
Da wollen wir nicht mehr hin. Glaubt uns, wir waren da. Zweitens, dass du dich fürchterlich blamieren kannst, wenn du dann eben, also es sei denn, du nimmst immer den QR-Code. Ne? Und drittens, dass es auch einfach teilweise total ein Irrglaube ist, weil du vielleicht eine minimale Anpassung des pH-Werts mit 0, irgendwas Gramm Säure pro Liter hast, die du nachher eigentlich gar nicht schmecken kannst.
Genau, und das ist auch aus dem Munde eines Menschen, der gerade voller Überzeugung Blanc de Blanc Champagner als Rosé Champagner getrunken hat. Das kann man sich dann auch manchmal ein bisschen einbilden, dass ja, man denkt, das muss aufgesäuert sein. Genau. Das steht ja auch auf dem Etikett.
Genau, und dann verdirbt man sich ja auch das Vergnügen. Und es ist unglaublich anmaßend in Teilen. Ja. So gut wie alle diese Maßnahmen kosten ja irgendwie auch Geld und werden gemacht aus finanziellen Notwendigkeiten. Da geht es oft auch ums blanke Überleben.
Auch aus Angst. Ja, klar.
Und nicht darum, sich die Taschen voll zu machen. Und das beste Beispiel dafür ist diese Weinsteinstabilisierung, die ja jetzt überall deklariert ist. Weinsteinstabilisierung geht in der Regel über diese Meta-Weinsäure. Es gibt auch dieses mit drei Buchstaben, diese Chemikalie dafür genommen wird. Lass uns einmal ganz kurz dieses Beispiel durchgehen, nur damit ihr versteht, warum ich das auch, ich sag mal, charakterlich schwierig finde, was da teilweise gemacht wird. Die allermeisten Leute sagen, ich brauche keine Weinsteinstabilisierung. Mich stört Weinstein nicht. Ich weiß, was soll das denn? Ja, kauft ihr dem Winzer alle Flaschen ab? Es gibt Länder und Regionen, in denen ist der Glaube ganz weit verbreitet, dass Weinstein nur dann entsteht, wenn du aufsäuerst oder chaptalisierst oder beides gleichzeitig machst. Die meisten Winzer haben keine Kontrolle über die Geschichten zu ihren Weinen, weil sie nicht dabei sind. Die exportieren hierhin, die exportieren dahin, die sind nicht vor Ort. Wenn du alle deine Kunden kennst, weil du alles ab Hof verkaufst und Dr. Bunsebach ruft am Sonntag ganz besorgt an und sagt, ich habe hier so komische Kristalle in meiner Flasche. Ja? Und du sagst dann halt, Dr. Bunsebach, das ist ausgefallene Weinsäure, ist gesund, macht nichts. Wenn Sie die Flasche leer haben, schütteln Sie das raus, streuen Sie sich übers Eis, haben Sie noch ein bisschen Crunch, können Sie essen. Dann ist alles gut, dann wird dir nie irgendein finanzieller Schaden. Wenn allerdings irgendwann dein schwedischer Importeur anruft und sagt, du bist hier mittlerweile unverkäuflich, weil hier kommen hier sind die wildesten Geschichten bei den Winefreak-Foren sind die wildesten Geschichten über dich im Umlauf, weil da immer Weinstein und du bist der Einzige mit Weinstein. Das ist eher die Realität. Also entscheiden Winzer, eine Weinsteinstabilisierung zu machen. Die einfachste Form der Weinsteinstabilisierung ist, du nimmst deinen Tank, der hat Rollen, du hast einen ebenerdigen Kellerzugang und einen abschließbaren Innenhof, du schiebst das raus im Frühjahr bei 2 Grad, lässt das da ein bisschen stehen und dann ist das Weinstein stabil. Ja, das haben aber nicht so viele. Die Alternative ist, dein Keller ist kalt, du füllst erst im Mai. Also auch so ein lustiges Beispiel jetzt, Jörg Tarnisch beispielsweise hat mir jetzt erzählt, dass er gerade 2 Weine gefüllt hat. Zum zweiten Mal, wo die erste Füllung Weinstein stabilisiert werden musste. Die zweite dann nicht, weil der Keller ist kalt. Weil es war ein kaltes Frühjahr. Da stand noch 4 Monate da im Tank. Und dann schaust du mal nach und siehst, boah, alles ausgefallen, wunderbar. Dann kannst du eben ohne füllen. Das kostet ja auch nur Geld. Die machen das ja nicht freiwillig, wenn es sich irgendwie vermeiden lässt. Aber die meisten haben einen Keller, der nicht so kalt ist, dass das von alleine ausfällt. Keinen ebenerdigen Zugang zu einem abschließbaren Innenhof. Das heißt, du müsstest das elektrisch kühlen, kostet ein wahnsinniges Geld. Schwierig. Übrigens diese Kühlung, mit der du den Wein eventuell während der Gärung kühlst, also eine Kühlschlange beispielsweise da rein, damit kriegst du ja nicht auf 2 Grad. Ja. Da brauchst du einen richtigen Kompressorkühler, das kostet Geld, Energie und so weiter. Bleiben Mittel. Und jetzt hast du die Möglichkeit, Meta-Weinsäure da reinzurühren. Das ist, hat den großen Vorteil, die baut sich ab zu Weinsäure. Weinsäure ist da eh schon drin. Alles easy, hat 2 kleine Nachteile. Der eine Nachteil ist, das ist nicht ewig stabil. Also irgendwann fällt, also nach, wenn du den Wein 50 Jahre liegen lassen willst, dann ist das kein Schutz. Und der zweite ist, das stinkt. Wenn du das anrührst, das riecht intensiv nach Magie. Das ist die höfliche Variante. Man kann auch sagen, stinkt. Und ich kenne Winzer, die sagen, ich rühre nichts in meinen Wein, was stinkt. Hm. Im Übrigen riecht es auch im Wein noch eine Weile nach Liebstöckel, um es mal höflich zu sagen. Nicht allzu lang. So. Aber wenn jetzt ein Winzer sagt, will ich nicht, dann bleibt ihm nur noch die andere Möglichkeit. Dann nimmt er diese Chemikalie. Das ist eine lupenreine Chemikalie. Die kommt so nicht in der Natur vor. Aber sie ist geruchslos, geschmacklos. Sie hat keinerlei, sie wird nicht verstoffwechselt, sie wird so wieder ausgeschieden. Es ist komplett harmlos. Dieses Killer-Argument, ja, aber morgen könnte jemand geboren werden, der dagegen allergisch ist, das möchte ich gar nicht diskutieren. Das finde ich albern. Yeah. Aber der Wein muss eiweißstabil sein. Komplett. Das heißt, wenn du Backofentest machst oder sowas und das ist so ein bisschen Trübung, musst du ihn vorher Bentonit schwimmen. Bentonit wiederum ist zwar ein Gestein, ein Gesteinsmehl, ganz natürlich, aber eine Bentonit-Schwimmung ist man sich schon einig. Nimmt auch immer so ein ganz klein bisschen Geschmack mit aus dem Wein. Ob das jetzt viel ist, sei mal dahingestellt. Der andere große Vorteil an dieser Chemikalie ist, sie ist ewig. Da fällt kein Weinstein mehr aus. Das ist verdammte Axt. Die Entscheidung des Winzers.
Genau.
Der kennt seine Märkte, der kennt seine Leute, der weiß das. Der soll das, ja, und all diese Dinge so über die pH-Wertgeschichten und die Weinsteinstabilität und so, das lernen die in Geisenheim zwischen dem Deckel-Workout und dem rhythmischen Rühren. Und ich war nicht in Geisenheim und deswegen sollen die das machen. Also abschließend, das Einzige, was nicht geht auf einem QR-Code, das sind Zusätze wie Gummi-Arabicum. Die sind durch nichts zu rechtfertigen, aber auch nur, wenn ihr sie auf dem QR-Code hinten auf der Flasche findet, weil was da an Fehlern auch bei den Weinhändlern durch Copy und Paste und so weiter entsteht. Und das wird auch noch interessant, wenn die ersten Rechtsstreitigkeiten kommen, wenn ein Winzer gegen einen Händler wegen Diffamierung vorgeht, weil der geschrieben hat in seinem Wein, der Gummi Arabicum drin, weil da hast du dann wirklich eine Kappe auf für eine ganze Zeit lang. So, das war jetzt der QR-Code.
Ja, das finde ich ganz gut, weil wir es schon mal aufgemacht haben, als es eingeführt wurde.
Ja.
Und jetzt ist es überall da. Aber ich habe noch nie bei einer Verkostung einen Wein gehabt und mir dann überlegt, ach, jetzt scanne ich mal den QR-Code, das schmeckt doch so und so.
Ich habe das jetzt schon mehrfach gemacht, als wir uns über den Restzucker unterhalten haben. Hm. Da ging es nur um die Frage nach dem Restzucker.
Aber das kann man auch nur so bedingt ablesen aus dem QR-Code, ne?
Das ist halt gerundet. Das ist 0, gerundet, irgendwas, ne? Gramm, ja, auf, weil es pro 100 Milliliter ist. Aber wenn da natürlich 0,1 steht und jemand sagt, der ist mir zu süß und es geht um die Frage, ist das jetzt Extrakt oder ist das Zucker, dann ist es schon mal hilfreich. Nur wie gesagt, nur der QR-Code auf der Flasche. Nicht im Internet nachgucken.
Ja, das finde ich auch ganz gut tatsächlich. Da gehe ich mit. So, jetzt müsst ihr hier zu was hören, ne?
Jawohl.
Alles rot.
Ich will mir aber vorher auch noch einen Schluck holen.
Ja, eine gute Idee.
Cheers.
Cheers. Der Wein fordert mich ein bisschen. Ich habe extrem viel aufgeschrieben. Mhm. Der startete als Altweinerlebnis, finde ich. Mhm. Hat eine sehr reife Nase. Viel Erde, Unterholz. Nicht so viel Frucht. Und war am Gaumen auch erstmal sehr reif. Und es kam aber noch viel Gerbstoff nach, feiner Gerbstoff. Nicht ganz fein, aber fein. Ist auch nicht ganz grob so. Mit ein bisschen Luft wirkt das jünger, was ich spannend finde. Von der Frucht ist immer noch ein bisschen zurückgenommen. Ich habe das am Anfang als alten Bordeaux getrunken.
Ja.
Aus einem eher so klassischen Jahr, wo die Tannine am Anfang sehr ruppig waren. Und dann integriert sich das so ein bisschen, aber es bleibt immer noch so ein bisschen Ruppigkeit da, weil die Reifenoten noch so mitschwangen. Und dabei werde ich jetzt auch einfach bleiben, weil das ist eine ziemlich komplexe Reise gewesen. Das kriege ich sonst nicht mehr zusammen.
Okay.
Ich trinke das gerne. Ich finde es nicht anstrengend. Ich habe es jetzt nicht nur leer getrunken, weil du so lange gelabert hast, sondern es hat mir auch Spaß gemacht. Es wird tatsächlich mit zunehmender Luft wirkt es ein bisschen jünger. Deswegen kann es schon auch sein, dass es was anderes ist. Ich habe es als klassischen Bordeaux getrunken, vielleicht mit ein bisschen mehr Merlot, so, weil es am Anfang so ein bisschen an reife Pflaume erinnert hat. Und ich habe so in Anfang die 2000er gesteckt, weil es so sehr reif war. So 2001, 2004 vielleicht sowas.
Gut.
Ja.
Es ist völlig anders, aber ich verstehe, wo du herkommst. Es ist in der Aromatik, wenn ich das so sage, erfreulicherweise wirklich, wie du das beschreibst, ganz Wenn du weißt, was es ist, wirst du sagen, eigen und ungewöhnlich und gut. Denn es ist ein deutscher Spätburgunder.
Mhm.
Und dieses erdige, bisschen ledrige, dieses ledrige ist, glaube ich, das, was so dieses Alter auch vermittelt. Erdig, so ein bisschen torfig, aber nicht belegt.
Nee.
Sondern auch noch frisch. Deswegen hast du es als ganz guten Wein auch, oder deswegen hast du ihm zugetraut, ein guter gereifter Bordeaux zu sein. Die haben ja auch diese wunderbare Eigenschaft, dass sie einfach ihre Strahlkraft über so lange Zeit bewahren. Es ist auch nur 2020.
Wirklich?
Ja, es ist Bardorf, Randersackerer, Teufelskeller, Spätburgunder Reserve 2020.
Witzig. Das hätte ich niemals als Pinot erkannt.
Ja, weil es so eine, es ist noch nicht mal burgundisch. Es ist wirklich so eine ganz eigene. Es hat nämlich tatsächlich, ja, so einen gewissen Pflaumentouch, aber es hat auch so einen Waldbeeren-Touch. Also es hat halt gar nichts Deutsches in der Frucht.
Nein, null. 0,0.
Auf deutschen Pinot kommst du ja nie.
Nie.
Aber es ist auch nicht völlig sortenuntypisch in dem Sinne, dass du sagst, was hat der denn da gemacht oder sowas. Es hat 13,5 Alkohol. Es ist also durchaus reif geerntet. Es ist aber immer noch nicht überreif. Und ich bin auf das Weingut gekommen, weil Andreas Göpfert mir sagte, als ich auf der Probe war, komm mal bei uns vorbei, du kennst eigentlich alle, die am Stand sind, bis auf Bardorf und probier mal die Pinots. Und dann bin ich hin und dann war der Stefan Bardorf gar nicht da. Ich bin ihm also noch nie begegnet. Stattdessen war da ein Händler, den ich kenne, weil ich ihn schon vor 15 Jahren auf dem Vinocamp kennengelernt habe. Und wir flachsten also so ein bisschen, weil er den auch in seinem Portfolio hat. Und er zeigt mir so die Preisliste und sagt, und, wie siehst du hier? Siehst du, schön, so 40 Positionen. Na, was denkst du, 20, 22, 24 Hektar? Ich sage, ja, so in dem Dreh. Sagt er, ja, eher 4,5. Und ein Winzer, der bei jedem Fass immer noch denkt, na, das ist so eigen, das muss man aber sagen, das muss man separat füllen. Also so ein totaler Tüftler. Ja? So ein totaler Tüftler, Qualitätsfanatiker, der alles Mögliche noch separat ausbaut. Ich habe dann, er hatte keine Pinots dabei. Er hatte nur Silvana da und ein, zwei andere Weißweine. Die Weins, die, ich fand die alle traumhaft. Ich fand die wirklich toll. Ich habe jetzt mittlerweile geguckt, der ist auch gar nicht so unbekannt. Ich kannte den nicht, man kann es ja nicht alles kennen, aber der ist relativ hoch dekoriert in den einzelnen Führern und ist jetzt auch nicht seit gestern am Start. Ich habe dann meine Karte hinterlassen und habe gesagt, kannst du ihn fragen, ob er Lust hat, mir Pinots zu schicken? Und dann hat er mir den hier auch nochmal als 16er geschickt. Ich bin sehr gespannt. Ich wollte es jetzt nicht überfrachten und den auch noch aufmachen. Und das Einzige, was so ein bisschen schade ist, ist, die Ausstattung ist halt, ich denke, so Anfang der 90er mal überarbeitet worden. Damals war das auch nicht so normal und ich, oder modern. Es sieht jetzt sehr schwierig aus. Ich sage das, ich weiß, dass es immer Hörer gibt, das nicht mögen, wenn wir uns über die Ausstattung äußern. Aber es ist einfach so, das ist so ein bisschen schade, wenn du das nämlich in eine Blindverkostung zu Hause tust. Du flasht die Leute alle und wenn dann die Flasche rausholen, dann denken die vielleicht, das ist so ein One-Hit-Wonder oder
ja,
sowas.
Ja, genau.
Das meine ich nur damit. Also, dass die Leute denken, es ist so ein Qualitätssuperstar, der auch gut gewürdigt ist und eigentlich auch gut verankert ist, den man halt vor allem deswegen nicht kennt, weil er seine 4 Hektar, dem haben wir noch ein Hotel dran, da wird alles zu Hause getrunken und so weiter. Das kennen nur Freaks und. Das vermittelst du nicht mit dem Etikett. Und denken halt alle, das ist irgendwie so ein, ja, wie damals Winzermeister Horst Löwenstein aus Winningen an der Mosel, der aus dem Uhlen im Jahr 2005 eine Spätburgunder Auslese, das denke ich mir nicht aus, was es tatsächlich so gekeltert hat, mit der er irgendwie bei irgendeinem wichtigen Rotweinpreis den 2. Platz gemacht hat, von dem ich mir 6 Flaschen gekauft habe, die ich bis 2012 oder sowas getrunken und jedes Mal den Gebetsteppich ausgerollt habe, aber alles andere von dem war nicht der Rede wert, ja. Das ist hier nicht der Fall. Also ich habe ein paar Sachen probiert. Insofern kann ich euch Bardorf gut empfehlen.
Das kostet wahrscheinlich auch nicht mal viel, ne? Franken.
Da müssen wir jetzt mal schnell gucken. Rotwein.
Der 1000 große Gewächse. Schnell in der 1000 Positionenliste hier.
19 Euro.
Ja. Also für 19 Euro kann man gerne mal einen deutschen Spätburgunder kaufen, der nach reifen Bordeaux schmeckt. Ey, wirklich.
Ja.
Sehr schön, danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, im Namen von Flugkapitän Felix Botmann und seiner Crew möchte ich mich ganz herzlich bedanken, dass Sie sich heute für Blindflug entschieden haben. Wir hoffen sehr, Sie hatten eine angenehme Zeit an Bord and we wish you a safe onward journey und allzeit einen guten Wein im Glas.